Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde mit mir, Fabian, und dem wunderbaren Daniel. Daniel, wie geht's dir? Bist du ready?
Ich bin ready to rumble und du?
Ja, auch, absolut. Ich will irgendwie ein, zwei Sachen noch loswerden, bevor wir in den Fall einsteigen, aber ansonsten bin ich auch ready.
Geil, ich habe auf jeden Fall auch ein weihnachtliches One Love dabei, da wir ja so kurz nach Weihnachten hier recorden. Das würde ich dir gerne gleich mitteilen.
Geil.
Können wir so als leichten Übergang nehmen zum harten Fall.
Ich habe einen Track der Woche für später. Wir haben Was wäre wenn? Wir sind richtig gut ausgestattet heute.
Jo.
Ich will noch mal zurückkommen darauf, dass uns ja jemand unter eine Folge geschrieben hatte bei Spotify, glaube ich, hat uns von dem Tod seines Kindes berichtet und davon, dass er deswegen nicht in Weihnachts- und Adventsstimmung ist. Und ich habe mit dem Vater mich ein bisschen ausgetauscht die Tage, und das war wirklich sehr, sehr rührend für mich. Und da ist mir nochmal klar geworden, weil er auch erwähnte, dass wir durch diese Zeit auch durchgeholfen haben. Da ist mir einfach wirklich nochmal klar geworden, wie viele verschiedene Menschen wir auf wie viele verschiedene Arten berühren. Wir merken das immer wieder, wir sagen das auch immer wieder, aber dass jemand dann auch sagt, ey, selbst bei dem Verlust meines Kindes, 2,5 Jahre alt, nach 18 Monaten Kampf mit dem Scheißkrebs, selbst dabei habt ihr mir geholfen. Das hat mich unglaublich gerührt. Also das hat mich, ich habe jetzt schon wieder fast Tränen in den Augen. Du hörst vielleicht meine Stimme. Es macht mich unglaublich dankbar, dass wir so ein Teil eures Lebens sein dürfen, und es macht mich sprachlos und dankbar zugleich, dass wir selbst in solchen Situationen offensichtlich irgendwie positiv wirken können, und das jetzt gerade so zur Weihnachtszeit einfach, ja, es ist einfach so absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ja, mir fehlen die Worte, und ich, ja, danke.
Boah, ja, oh Mann. Ich habe jetzt auch Gänsehaut, also ich finde das auch einfach heftig. Speziell jetzt, also wie du schon gesagt hast, ja, also wir wissen, dass wir so viele von euch da draußen begleiten und irgendwie wichtig für euch sind, was natürlich gewissermaßen irgendwie auch spooky und unheimlich und gleichzeitig faszinierend und unbegreiflich schön ist. Aber jetzt mal hier so zum konkreten Fall, das ist einfach. Einfach nur schlimm. Also man kann es leider nicht anders sagen. Wir freuen uns trotzdem, dass wir hier an dieser Stelle ein bisschen Kraft geben können und ja, das und danke dafür auch. Also danke, dass wir das dürfen irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Das ist irgendwie, glaube ich, sehr kostbar. Sehr, sehr kostbar.
Ja, ich fühle mich da total ehrfürchtig, weil ich fühle mich so klein.
Genau, das ist ein gutes Wort, Ehrfurcht, ja.
Ja, ich fühle mich da so klein bei so einer Situation. Ich kann dir nur sagen, oder ich konnte ihm nur sagen, wie leid es mir tut, und mir dann durchlesen oder anhören, was er mir gesagt hat, und konnte, hatte so das Gefühl, ich kann nichts beitragen, um die Situation irgendwie gut zu machen, und ich würde sie gerne gut machen. Und dann erfüllt mich so eine Ehrfurcht, wenn ich dann höre, dass unser Podcast eine positive Wirkung hatte, weil ich das Gefühl habe, ich kann nichts Positives tun in so einer Situation. Und es ist einfach krass. Es ist wirklich krass, dass wir selbst in solchen Situationen manchmal dann irgendwie einbezogen werden. Ich wollte einfach nur noch mal drauf zurückkommen, weil es mich wirklich umgehauen hat die letzten Tage.
Klar, kann ich voll verstehen. Also ich glaube, ich hätte es auch nicht so einfach gekonnt, so einen direkten Dialog zu führen, weil mich das halt einfach zu stark mitnehmen würde, so weißt du. Also dafür bin ich, glaube ich, zu emotional. Ja, gut, wenn man schreibt, ist es vielleicht noch machbar oder so, keine Ahnung. Wir haben ja auch vor Weihnachten wirklich wunderbaren Live-Abend mit euch genießen dürfen in der Krombacher und auch hier haben wir wieder ganz viele Gespräche mit euch geführt. War echt ein cooler Austausch mit einigen von euch. Und da haben wir eben diesen Satz schon häufiger gehört, dass wir irgendwie ein Teil eures Lebens sind und dass ihr das Gefühl habt, mit uns in einem digitalen Wohnzimmer zu sitzen und ein Glas Wein zu trinken und so. Und wisst ihr, das alles ist wichtiger für uns als eigentlich, weiß ich nicht, als vieles andere so, was an positiven Dingen jetzt vielleicht mitschwingt, wenn man so ein öffentliches Hobby hat wie wir. Es geht um uns einfach um solche Dinge, dass wir es irgendwie schaffen, nah bei euch zu sein und natürlich auch mit ganz viel Andenken sozusagen. und mit ganz viel Respekt über die Fälle zu sprechen und vielleicht ein Stück weit auch präventive Arbeit leisten können. Das wäre natürlich das Maximum, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das so einfach geht. Jedenfalls sollt ihr wissen, dass uns das ganz viel bedeutet. Ja, genau.
Ja, wir sprechen heute über einen Fall, der dem Oscar Pistorius-Fall sehr, sehr ähnlich ist. Also wir sprechen über eine sehr, sehr gleiche Themenlage. Warum tun wir das? Weil dieser Fall schon lange auf meiner Liste steht und weil jetzt tatsächlich es eine Lösung gibt, eine Klärung gibt nach 7 Jahren. Und das, was ich immer schon vermutet hatte, eingetreten ist. Der Partner war der Täter, die naheliegendste Lösung. Wir sprechen wieder über einen Femizid. Und es gab die Beschwerde, dass wir im Oscar Pistorius-Fall nicht darauf hingewiesen haben, dass es da sich um einen Femizid handelt, dass wir da mehr über die Gründe seines Minderwertigkeitskomplexes gesprochen haben. Ich will das auch nochmal für alle anderen, ich hatte das beantwortet, ich will das nochmal für alle anderen auch ein bisschen transparent machen. Wir skripten nicht, ne? Und wir greifen dann diese Thematik so auf, wie wir das im Moment fühlen. Und wenn wir dann vielleicht nicht darauf eingehen, dass das ein Femizid ist oder das nicht benennen, dann verdammt bitte nicht den ganzen restlichen Inhalt, denn wir haben ja die Tat an sich verdammt, wir haben versucht, die einzuordnen, wir haben Gründe dafür gesucht und in diesem Moment hat uns einfach eher die Frage umgetrieben, wie kommt es dazu, dass Oscar Pistorius so sich charakterlich entwickelt hat, wie er sich entwickelt hat. Hängt euch da bitte nicht an so einzelnen Formulierungen auf, das finde ich immer ein bisschen schade, weil das, ja, ich habe oft das Gefühl, dass Leute auf so bestimmte Schlagworte hören, und wenn die nicht fallen, dann irgendwie alles andere so an ihnen vorbeizieht und sie das dann einfach nicht richtig wahrnehmen oder einschätzen können. Auf der anderen Seite hat mal jemand geschrieben, als wir in einer Folge das ganz klar Femizid genannt haben, warum gibt es eigentlich kein fancy Wort dafür, wenn Männer von Frauen getötet werden? Dafür gibt es natürlich kein fancy Wort, weil es einfach nicht so verdammt oft vorkommt. Ja, also ich will diese Debatte auch gar nicht aufmachen und führen. Sicherlich gibt es auch gewalttätige Beziehungen, die den Mann das Leben kosten. Aber ihr alle kennt die Zahlen. Jeden dritten Tag ist mein Mann damit erfolgreich, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Also das sind 100 Opfer im Jahr, über 100 Opfer im Jahr. Fast jeden Tag versucht ein Mann sowas. Da ist einfach eine eigene Bezeichnung Pflicht. So, und diese Diskussion, warum gibt es kein Wort dafür, wenn Frauen Männer umbringen, die führt uns zu nichts, außer zu noch mehr Spaltung und Unverständnis. Das ist absolute Scheiße.
Ja, und absolute Scheiße ist einfach auch jedes Opfer. So, Punkt. Jedes Opfer ist eins zu viel. Und ich persönlich bin überhaupt gar kein Fan von Name-Dropping, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir bringt das keinen Mehrwert, wenn ich jetzt irgendwelche Begriffe, die jetzt irgendwie Dinge vielleicht auf den Punkt bringen oder jetzt in aller Munde sind oder in irgendeiner Form trendy sind, irgendwie benenne, weil das nicht in keinster Weise das ausmacht, was wir irgendwie inhaltlich besprechen und mit wie viel Respekt wir da rangehen. Und wir haben über River Steenkamp sehr intensiv gesprochen, sind dann auch auf mögliche Motivationslagen von Oscar Pistorius eingegangen, ja, vielleicht auch sehr intensiv. Aber wie Fabian schon sagte, wir scripten nicht und das alles macht das ja nicht hinfällig sozusagen, was wir vorher auch über sie gesprochen haben, was sie für eine tolle Person war und sowas. Und unabhängig von dieser Statistik, ja, wie viele Frauen sterben und wie schlimm das alles ist, ist es ein Todesopfer zu viel. So. Und das ist für mich irgendwie an der Stelle das, was quasi unterm Strich steht. Wir können gerne mal über das Thema Femizid generell sprechen, über diese Thematik, wenn man das jetzt mal sehr spezifisch aufgreift. Aber ich finde, man muss es halt nicht bei jedem weiblichen Opfer zwangsläufig machen, so nach dem Motto, wir müssen das jetzt raushauen, weil wir sonst irgendwie was falsch machen oder so. Das finde ich nicht richtig.
Ja, das sehe ich auch so. Aber jetzt sind wir wieder bei so diese unterschiedlichen Rollen und Betrachtungsweisen Männer, Frauen. Ich finde, was man als Mann heutzutage durchaus tun muss oder ein Teil dessen, wie man dieses Phänomen vielleicht so ein bisschen in den Griff bekommen kann, als Mann ist es, dass wir die Pflicht haben anzuerkennen, dass es diese Problematik gibt.
Safe. Das, was ich meine, ist, entschuldige ganz kurz, wir haben ja keine Folge über dieses Phänomen gemacht, sondern wir haben eine Folge über einen Mordfall gemacht. So, weißt du? Und das ist halt für mich dieser sehr feine diese sehr feine Trennung, die es hier einfach zu beachten gilt.
Ja.
Ganz klar.
Ja, genau. Ich habe einfach nur das Gefühl, wenn du so auf Social Media unterwegs bist oder so, was ich ja viel bin, dass wir momentan so, ja, so eine, wie soll ich sagen, so eine Spaltung zwischen Männern und Frauen erleben, also die so, oder eine gewollte Spaltung. Viele weibliche Content-Creator, die kriegen irgendwie Zulauf, weil sie Content machen, so aller, irgendwie alle Männer sind scheiße oder warum ich Männer nicht mehr traue, warum alle Männer kacke sind, das zieht momentan irgendwie. Auf der anderen Seite gibt es irgendwie Studien, die dafür sprechen, dass unter jungen Männern so das fast schon eine Feindseligkeit Frauen gegenüber zunimmt und auch so, die sich so ein konservatives Rollenbild zurückwünschen. Und ich finde diese Spaltung einfach komplette Scheiße.
Ja, voll.
Wir sollten irgendwie an einem Strang ziehen und aufeinander zugehen und nicht irgendwie, ja, uns voneinander wegbewegen. Und wie gesagt, unsere Aufgabe als Männer ist es eben nun mal hinzuhören, was für Probleme die Frauen umtreiben und welche vielleicht auch von unseren Geschlechtsgenossen verursacht werden und zumindest anzuerkennen, dass es die gibt und eben dafür zu sorgen, dass in unserem Umfeld das nicht so sein kann.
Ja, genau. Genau so ist es. Und ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer von uns wissen einfach auch, wie wir gestrickt sind und wissen, dass wir sehr empathisch und respektvoll sind. Und ich finde, wie du schon sagst, es ist wichtig, hellhörig zu sein. Es ist wichtig, Dinge anzusprechen. Es ist wichtig, über gesellschaftliche Schieflagen, Probleme und derartige, ja, geschlechtsverachtende Vorfälle zu sprechen. Es ist wichtig, solche Phänomene zu thematisieren. Nur wenn wir einen True Crime Fall machen, dann muss man nicht jedes Mal dieses Fass aufmachen. An der Stelle hätte man es natürlich machen können, aber dann wäre es in eine Richtung geraten, die sich vielleicht viele auch gewünscht hätten, aber die uns in unserem intuitiven, spontanen Gespräch einfach in dem Moment nicht geleitet hat. So. Und das ist halt das Maß an Authentizität, das wir mitbringen. Das ist das Maß an nicht redaktioneller Vorarbeit, das wir mitbringen, was uns irgendwo aber auch auszeichnet.
Ja, das ist genau richtig. Und deswegen sage ich jetzt im Vorfeld, ja, dass wir heute über einen ähnlich gelagerten Fall sprechen. Hab den von vornherein als Femizid gekennzeichnet. Und ich denke alleine das, dass wir jetzt zweimal hintereinander im Prinzip über solche Sachverhalte sprechen, zeigt ja auch, wie akut die Thematik ist. Und wie gesagt, uns ist klar, ja, dass das eine akute Thematik ist. Ich will ein abschließendes Wort noch sagen zu diesem, ja, ich sag mal, so ein bisschen Kampf der Geschlechter, der so ein bisschen tobt auf Social Media. Das ist vielleicht auch mal ein gutes Stockbrot-Thema. Mhm. Man hört dann auch immer wieder von jungen Männern, die es heutzutage schwer finden, irgendwie ihre Rolle zu finden in der Gesellschaft, und dann poppen überall diese Dating-Coaches und Alpha-Männer-Coaches und was weiß ich was auf, und ich muss immer lachen, wenn ich die sehe, weil das derartige Cringe-Lords und Lappen sind, und ich hoffe, dass hier jungen Männer, die uns vielleicht auch zuhören, sich nicht an solchen Leuten orientieren. Ich glaube vielleicht auch, dass es schwer ist, heutzutage seinen Weg zu finden, aber ich glaube tatsächlich, dass es jedem Mann, der sich fragt, irgendwie, wie er ein guter Mann werden kann, gerade heutzutage gut zu Gesicht steht, wenn er die Frauen in seinem Umfeld so ein bisschen fragt, wie sie einen guten Mann definieren, und das vielleicht in sein Männerbild mit einbezieht, bevor er sich irgendwelchen Internet-Scharlatanen hingibt, die einem letzten Endes nur das Geld aus der Tasche ziehen wollen und eigentlich wirklich nur Scheiße erzählen. Das ist so meine Two Cents zu der Thematik.
Ja, es ist ein spannendes Thema. Was zeichnet einen guten Mann aus? Allein die Frage finde ich ja schon fast schon irgendwie, wie soll man sagen, zu stereotypisch fast, weißt du? Also wenn du diese Frage stellst, schließt du ja irgendwie auch gewisse Eigenschaften mit ein, die einen guten Mann auszeichnen, aber ich finde, diese Eigenschaften gehören eben auch einer guten Frau an, so einem guten Menschen. Und was, finde ich, wichtig ist und was für alle relevant sein sollte, ist halt das Thema Respekt. Behandle Menschen immer respektvoll, ob Frau oder Mann oder was auch immer. Behandle Menschen einfach respektvoll und du wirst sehen, dass du Respekt auch bekommst, so, und das ist einfach, das kommt dann wieder zurück, wie ein Bumerang, ein positiver Bumerang, in der Regel. Natürlich gibt es immer Situationen, die irgendwie schlecht sind, aber im Großen und Ganzen, so im Gro, ist es einfach so, dass du wirklich Respekt auch zurückbekommst. Und wenn du das ausstrahlst und gibst, dann wirst du auch mit hundertprozentiger Sicherheit die richtige Partnerin da draußen finden, früher oder später. Und keine Ahnung, was es da für Leute gibt, die im Internet was wie anders erzählen und wie du dich zu verhalten hast. Keine Ahnung, damit du irgendwie so ein Alpha-Ranger da draußen wirst. Alles Käse. Behandle Menschen respektvoll, insbesondere Frauen. Und dann ist alles gut.
Das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Grundlage, ja. Ich habe jetzt mit ja so Frauenbild, Männerbild, also was macht einen guten Mann aus? Ich denke, jeder hat sein individuelles Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit. Du hast irgendwie deins, dem du folgst, ich habe meins und das ist ja auch okay. Jeder sollte da seine eigene Definition haben. Ich finde so ja so schablonenhaftes eins passt für alle Lösungen, finde ich ganz, ganz langweilig und es gibt bestimmte Grundzüge, die irgendwo da sein müssen, glaube ich, damit es für jeden passt, aber jeder sollte das natürlich auch individuell auslegen und individuell leben und du hast natürlich recht, Respekt vor anderen und denen gegenüber auch ist sicherlich einer der größten Grundsteine, ja.
Ja, genau. Also wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, insbesondere Frauen, will ich jetzt auch nicht, also man sollte jeden respektvoll behandeln und nicht irgendwie so pseudo-respektlos, weil man meint, man ist dadurch dann irgendwie so ein Premium-Alpha-Tier oder sowas. So, das ist das Ding, was ich da meine. Und da ist ja halt jetzt irgendwie im Kontext jetzt gerade von uns besprochen wird, wie Männer sich zu verhalten haben, was laut irgendwelchen Internet-Heinis da kommuniziert und propagiert wird. Deswegen halt diese Aussage an der Stelle.
Ja, wie gesagt, also diese zur Schau gestellte Respektlosigkeit, um irgendwie Stärke zu suggerieren, das ist ja das Allerschwächste. Also wenn du zu anderen Menschen respektlos bist, dann zeigst du eigentlich nur, dass du Wurst bist. Mehr zeigst du damit nicht.
Genau. Und dann ist es, genau. Du sollst zu jedem respektvoll sein. Ob das jetzt irgendwie ein einfacher Angestellter ist, ob es jemand ist, der die Post bringt, ob es jemand ist, der neu in diesem Land ist, ob es jemand ist, der von mir aus dein Chef ist, ob es jemand ist, wer auch immer. Man sollte immer respektvoll miteinander sein. Das ist doch ganz klar.
Ich finde es immer interessant zu beobachten, wie Leute Servicepersonal behandeln. Das sind immer Leute,
Frechheit, so, ja, total.
Das sind Leute, die tun was für dich und wie man mit denen umgeht, das sagt viel über den Menschen aus, finde ich. Also wenn du denen respektvoll gegenüber trittst, das ist immer angenehm und Leute, die Servicepersonal spüren lassen, dass sie eben nur Servicepersonal sind, da weißt du, das sind einfach Arschlöcher, sorry.
Ja, genau. Und ich persönlich habe das auch so ganz tief in mir tatsächlich verwurzelt, dass ich insbesondere, glaube ich, wirklich älteren Leuten und hilflosen Leuten gegenüber respektvoll bin. Also ich.
Ja.
Ich bin so der klassische, ich stehe auf im Bus, wenn jemand reinkommt, der älter ist als ich.
Ich finde aber, gerade alte Leute sind sehr oft unfassbar respektlos. Also ich glaube, die sind oft so, keine Ahnung, alles unter 60 ist, muss man nicht ernst nehmen und die nehmen sich unfassbar viel raus. Es ist wirklich teilweise richtig, richtig krass, wie respektlos und wirklich scheiße die sich verhalten. Ich finde es immer so witzig, weil dann wird immer so über die Jugend gelästert, weißt du, und manche Alte, die benehmen sich einfach richtig crazy.
Ich hatte das beim vorweihnachtlichen Einkauf, das war total lustig, weil ich so mit einer älteren Dame quasi immer wieder haben wir versehentlich unsere Wege gekreuzt und so uns blockiert, so, weißt du, und beim ersten Mal war das noch so ein sich angucken und lächeln und so, jeder geht so links, rechts aneinander vorbei. Und beim zweiten, dritten Mal hat die immer solche Anti-Sounds von sich gegeben, weißt du? So also es fehlte nicht mal viel, dass sie die Ellbogen ausgefahren hätte. Und dabei haben wir einfach nur ein blödes Timing erwischt. Gibt's auch, hast du recht. Also insbesondere auch im Bus sind teilweise auch manche Menschen, die älteren Jahrgangs, die sich dann auch nicht wirklich sozial verhalten. Fabian, aber weißt du, die Wahrheit ist, wir sind der 60, näher ist der 20.
Das ist erschreckend, aber es ist wahr.
Ja. Also, aber wenn jetzt irgendjemand uns irgendwo mal in den Öffis sehen sollte und dann für uns aufsteht, ne, dann gibt es aber auf jeden Fall auch Anschiss, das geht nicht.
Ja, damit steigen wir in diesen Fall ein, würde ich sagen.
Yes, mein One Love übrigens, das ich vorhin angekündigt habe, habe ich jetzt zurückgezogen, weil das jetzt nach dem Einstieg von vorhin nicht mehr gepasst hat. Okay. Vielleicht mache ich es am Ende der Folge.
Okay, vielleicht am Ende der Folge. Wir sind in einer meiner Lieblingsstädte in Europas. Wir sind in Wien. Und True Crime Junkies, die jetzt wissen, okay, Wien, es geht da um einen Fall, der nach langen Jahren geklärt ist. Es ist ein Femizid. Die wissen jetzt direkt, es geht um den Fall Jennifer Scharinger. Ein Fall, der, wie gesagt, 7 Jahre lang auf seine Aufklärung gewartet hat und jetzt eigentlich ja sehr aus heiterem Himmel eine Auflösung gefunden hat, mit der ich tatsächlich eigentlich schon die ganze Zeit gerechnet hatte. Also es hat sich im Endeffekt so herausgestellt, wie man es eigentlich die ganze Zeit vermuten konnte, wenn man sich mit diesem Fall befasst hat.
Also bedeutet, hätten wir den Fall vor einem Jahr oder sowas gemacht, dann wären wir wahrscheinlich in so eine ähnliche Richtung gekommen, wie jetzt de facto auch die Lösung ist.
Ja, genau. Also da hätten wir ziemlich sicher den Partner auch als Täter ausgemacht, aufgrund verschiedenster Hinweise, ja.
Okay.
Aber ich erzähle die ganze Geschichte. Also Jennifer Scharinger wohnt, wie gesagt, in Wien, in einer Wohnung, die ihr von ihrer Mutter gekauft wurde für den Start in Wien. Also die hat so quasi, ja, damit ihre Tochter da Fuß fassen kann, eine Wohnung gekauft. Jennifer hat sich dann quasi mit so einer kleinen Miete so an der Abzahlung beteiligt, aber es ist quasi ihr eigenes Ding, wo sie drin lebt. Also schon mal ein sehr, sehr guter Start in Wien.
Von wo kommt denn Jennifer Scharinger? Ist sie dann auch Österreicherin
Ja, die kommt aus
und ist dann einfach die
Niederösterreich.
Stadt,
Genau,
ist dann in die Stadt sozusagen gezogen, um dort zu arbeiten?
ganz genau, ja. Die hat
Ja.
die Schule hingeschmissen zum damaligen Zeitpunkt und wollte eher was Praktisches mit ihrem Leben anfangen, eher was, ja, was Handfestes machen und hat dann bei einer Versicherung angefangen, bei einer Sozialversicherung, Krankenversicherung, so rum. Aber das war jetzt nicht so, dass sie die Schule hingeworfen hat, ja, so ungeplant, wie andere das tun, weil sie einfach überfordert sind oder keinen Bock mehr haben, sondern sie hatte einfach den Plan, okay, ich will was Handfestes machen eine Zeit lang und dann nach der Ausbildung darauf aufbauen, dann noch ein Studium anfangen und das tut sie dann auch und studiert dann später Jura. Also jetzt quasi so einen ganz für sich persönlich quasi strukturierten Weg gesucht, der aber so ein bisschen abweicht von der normalen Struktur.
Also Ausbildung in Wien begonnen und zu Beginn der Ausbildung hat sie diese Wohnung bekommen und
Genau.
anschließend in Wien studiert.
Genau, aber gleichzeitig
Okay.
den Job weitergemacht. Also
Ja.
ja, also
Okay.
nicht sich nicht jetzt voll ins Studienleben gestürzt, dieses Jurastudium, sondern nach wie vor auch ihren Job bei der Versicherungsgesellschaft behalten.
Ja, okay.
Als sie die Schule abgebrochen hat, da waren ihre Eltern auch, glaube ich, nicht sonderlich geschockt. Ihre Eltern, die waren immer schon davon überzeugt, dass ihre Tochter irgendwie das Leben im Griff hat. Die Mutter hat mal in irgendeinem Zeitungsinterview, das kann auch sein, dass das bei dem Dunkle Spuren Podcast war, wo ich erstmals von dem Fall gehört habe. Da habe ich so ein Zitat im Kopf, dass die Mutter sagte, dass Jennifer mit 16 schon selbstständiger war als die meisten Leute mit 30. Also die hat immer sehr große Stücke auf sie gehalten.
Okay.
Und so war, wie gesagt, dieses eigene Geld verdienen, dieses die Schulbank verlassen und erstmal die Ausbildung machen und irgendwie den eigenen Weg gehen, das war für die Eltern cool. Also andere Eltern hätten da sicher, weiß ich nicht, interveniert, wenn das Kind irgendwie so stark den eigenen Weg geht und auch so diesen Idealpfad verlässt, ne? Also so Schule abbrechen, vor dem Abitur lieber eine Ausbildung machen. Viele hätten dann gesagt, mach doch Abi, da kannst du immer noch eine Ausbildung machen und die haben die einfach machen lassen.
Ja, ist ja auch für viele einfach der richtigere Weg, ne? Muss man ganz einfach so sagen.
Ja, ich finde oder ich glaube, man tut Kindern keinen Gefallen damit, wenn man sie in irgendwas reinpressen will. Also
Ja.
für meine Eltern war immer klar, dass ich Abitur mache und studiere und so musste ich dann nach der Grundschule auch aufs Gymnasium und das war aber zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht das Richtige für mich. So, ich war halt ja unaufmerksam und faul und habe dann den Abstieg quasi erlebt vom Gymnasium auf die Realschule und das war dann auch nicht leicht, dann da Fuß zu fassen. Und das waren so Negativbeispiele, so Niederlagen, die man dann da erlebt hat, weißt du, das hätte man mir ersparen können, wenn man mich erst auf die Realschule geschickt hätte. Und dann irgendwann, 8. Klasse, hat es dann so von sich aus Klick gemacht, dass ich selber mehr wollte als einfach nur mittlere Reife. Ich wollte selber dann Abitur machen, studieren und so. Ich glaube, wenn diese intrinsische Motivation nicht da ist, dann quälst du jemanden nur, indem du ihn in so einem vorgegebenen Weg packst.
Ja, es ist schon eine schwierige Entscheidung. Ich finde, das hängt immer von den Alternativen ab und für viele ist es vielleicht auch der bessere Weg, sag ich mal, in eine Situation zu geraten, wo es einem einfach quasi gut geht, weißt du? Also wo man sagt, okay, man ist jetzt irgendwie gut aufgehoben Und das kann in beiderlei Richtungen stattfinden. Also gut aufgehoben sollten sie natürlich alle sein, aber es kann halt einfach auch sein, dass man sagen kann, okay, keine Ahnung, es ist vielleicht besser, an einem Gymnasium zu sein, weil die Alternative darin bestünde, vielleicht in gewisse Kreise zu geraten, die nicht gut sind. Und je nach Charakter, je nach Individuum, kann das eventuell bei dieser Reflexion durchaus sinnvoll sein, will ich sagen. Weißt du, ich meine, so, das hängt immer davon ab, welche Schulformen jetzt gerade zur Auswahl stehen, wie sind die irgendwie, Sozialtypus versehen und so weiter und so fort. Das sind durchaus wichtige Faktoren.
Ja, ich glaube, wie gesagt, Über- und auch Unterforderung sind tödlich für das Interesse von Schülern. Also wenn du jetzt ein Kind hast, das vielleicht sehr, sehr gut in der Schule ist, aber du bist der Meinung, als Elternteil Realschule reicht, weil du hast selber nur Realschulabschluss. Sowas habe ich tatsächlich auch schon gehört, dass irgendwie Eltern sagen, ich habe selber nur Hauptschule, reicht, wenn mein Kind auch auf die Hauptschule geht. Und das Kind hat aber das Zeug zu mehr und ist unterfordert, dann ist das auch ein absolutes Todesurteil für diese akademische Reise, genauso wie Überforderung. Aber das ist jetzt auch wieder...
Das ist ein anderes Thema. Was ich nur sagen will, ist, es gibt halt einfach diesen Faktor der Bequemlichkeit, weißt du? Und es gibt so dieses Abwägen zwischen Fördern und Fordern. Und für manche ist es wichtig, oder das ist vielleicht der richtige Schritt, zumindest mal dieses Fordern zu versuchen, vielleicht sogar in einen wohlbehüteten gymnasialen Bereich, um dann zu gucken, passt es oder passt es nicht. Weißt du, deswegen finde ich diesen ersten Schritt, das zu wagen, gar nicht schlecht. Und das Wort, was ich eben gesucht habe, ist der Sozialindex. Wenn es jetzt so ist, dass zum Beispiel die alternative Schulform irgendwo, sagen wir mal, einen Standort hat mit einem schlechteren Sozialindex, dann ist sowas natürlich durchaus auch ein Kriterium bei so einer Überlegung, zu welcher Schule es gehen soll, weißt du?
Das auf jeden Fall, natürlich, ja.
Okay, wir haben wieder geschwafelt. Hast du jetzt eine fresche Frise? Warst du beim Friseur?
Ich habe überhaupt mal wieder eine Frisur, ja, ich war beim Friseur, ja, genau.
Nice.
Jennifer lebt sich in Wien super ein, also auch dadurch, dass sie ihr Abitur nachholt und dann auch studiert, lernt sie halt super viele Leute kennen und sie baut einen großen Freundeskreis auf. Und ihre Wohnung, die wird so das Epizentrum dieses Freundeskreises. Da trifft man sich oft, da steigen Feste und so, also Partys. Sie, wie gesagt, hat einen sehr, sehr großen Freundeskreis und aus dem geht dann auch eine Partnerschaft hervor. Sie lernt ihren Freund kennen, der quasi auch dann bei ihr in der Wohnung einzieht. Also die beiden leben zusammen.
Okay.
Es ist der 21. Januar 2018, also ähnliche Zeit wie jetzt, Weihnachten gerade vorbei. Und Jennifer besucht eine ihrer älteren Schwestern in deren Heimat und ihre Mutter, also außerhalb von Wien, in Niederösterreich. Und man verbringt da so den Tag gemeinsam miteinander, aber sie will am Abend wieder zurück nach Wien. Da ist sie mit ihrer Freundin Alexandra verabredet, also so eine der besten Freundinnen quasi. Und die wollen einfach einen schönen Freitagabend in Wien verbringen und dann quasi so ins Wochenende gemeinsam starten.
Hm.
Die beiden kennen sich aus Schulzeiten und sind seitdem quasi ja unzertrennlich. Der Abend verläuft so, wie so ein Freitagabend unter jungen Leuten einfach verläuft. Also man spricht über irgendwelche Prüfungen, die noch anstehen. Man spricht über generell, was man so geplant hat für das Jahr, was für Ambitionen, was man vielleicht im Sommer machen möchte. Und beide sind gut gelaunt und vergeht der Abend sehr, sehr schnell und Jennifer bringt Alexandra noch nach Hause, nach Florisdorf, das ist so ein Stadtteil von Wien, und verabschiedet sich da von ihr. Also Jennifer hat wohl drauf bestanden, dass sie quasi mit ihr gemeinsam hinfährt, mit den Öffis, sie dann zu Hause absetzt und dann von da aus nach Hause fährt.
Mhm.
Sie begleitet Alexandra dann auch bis zur Haustür, da verquatschen die beiden sich dann noch so ein bisschen und es kommt, wie es kommen muss. Jennifer verpasst die letzte U-Bahn nach Hause, also schreibt sie ihrem Freund eine SMS und fragt, ob er sie abholen kann, weil nachts durchs dunkle Wien laufen, da hat sie keinen Bock drauf. Und klar, ich meine, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie weiß, okay, die Freundin, die müsste jetzt irgendwie durch eine dunkle Großstadt laufen, dann ist das irgendwie das Kleinste, die schnell abzuholen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es sollte auch im Interesse des Freundes sein. Ja.
Gegen 1:15 bekommt dann Alexandra, also diese Freundin, die mittlerweile zu Hause ist, ein Foto geschickt von Jennifer, so ein Selfie aus der Tiefgarage von dem Haus, wo sie wohnt, von sich und ihrem Freund. Und also der hat sie offensichtlich abgeholt und sie schreibt einfach nur, bin safe, also sicher zu Hause angekommen.
Okay, das heißt, Alexandra wusste, dass sie diese letzte Straßenbahn verpasst hat. Es war also nicht so, dass sie sich verquatscht haben, sie gesagt hat, oh shit, ich muss los, ich renne schnell zur Station und danach hat sie nicht mehr gesehen, sondern es war wirklich so ganz bekannt, dass sie quasi vor Alexandras Augen noch ihren Freund angerufen hat.
Ja, offensichtlich, genau, ja.
Okay, dann Safe Area in der Tiefgarage, alles okay.
Genau, einfach nochmal so eine kurze Rückmeldung, so ey, alles gut gegangen, ich bin sicher zu Hause, mach dir keine Sorgen.
Ja, was ja auch schön ist unter Freunden.
Ja, auf jeden Fall, das möchte man ja auch. Vielleicht war es nicht ganz klar, ob der Freund sie holt oder vielleicht gab es da so eine Diskussion oder so und Alexandra wollte einfach wissen, so ist sie sicher zu Hause oder nicht.
Ja, ja, finde ich gut.
In der darauffolgenden Woche versucht Alexandra zweimal Kontakt zu Jenny aufzunehmen, jeweils auch per SMS, aber sie bekommt keine Antworten. Da das allerdings jetzt keine wichtigen Sachen waren und Jenny jetzt manchmal auch irgendwie viel um die Ohren hat und nicht direkt antwortet, denkt sich Alexandra erstmal nichts dabei.
Ja.
Also ist ja auch vollkommen menschlich, dass man manchmal so ein bisschen im Trubel ist und ja, vielleicht so eine SMS, die jetzt auch nicht unbedingt eine sofortige Antwort verlangt, dann auch schon mal ein bisschen auf die lange Bank schiebt. Also es war jetzt nichts, was irgendwie alarmierend war, sag ich mal.
Mhm.
Denn Alexandra wusste auch, dass Jenny ein bisschen busy sein würde jetzt so in diesem Anfang des Jahres.
Ja.
Aber als dann die Woche rum ist und sie hat immer noch nichts von ihr gehört, da macht sie sich langsam Sorgen, denn also eine Woche ohne Kontakt, das ist dann in deren Freundschaft offensichtlich sehr, sehr ungewöhnlich. Das verleitet sie dann dazu, doch mal irgendwie sich zu fragen, was mit ihrer Freundin denn los ist. Währenddessen, also ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo Alexandra beginnt, sich Sorgen zu machen, weil sie von ihrer Freundin schon längere Zeit nichts gehört hat, steht in Jennifers Heimat bei ihrer Mutter die Polizei vor der Tür. Die Polizei stellt Jennifers Mutter fest, die Polizei teilt ihr mit, dass der Arbeitgeber von Jennifer als vermisst gemeldet hat. Also die ist nicht zur Arbeit gekommen, hat da gefehlt, unentschuldigt, das ist überhaupt nicht ihre Art und der Arbeitgeber hat versucht, Kontakt aufzunehmen und hat dann auch keine Antwort bekommen, ähnlich wie Alexandra, und hat dann direkt sie als vermisst gemeldet, weil das eben laut deren Einschätzung charakterlich überhaupt nicht zu ihr passt.
Hm.
Jetzt ist natürlich, die Mutter fällt aus allen Wolken. Das ist das erste Mal, dass die quasi jetzt davon hört, dass ihre Tochter verschwunden ist. Die hatte zwar ein paar Tage frei nach diesem Besuch am 21. in der Heimat, aber am 27. hätte sie wieder zur Arbeit kommen sollen, also so nach dem Wochenende hatte sie auch noch kurz frei, aber am 27. wäre dann wieder Arbeitsbeginn gewesen. Da hat sie gefehlt, am 28. hat sie gefehlt und daraufhin hat der Chef dann halt direkt den Weg zur Polizei gesucht, nachdem sie nicht zu erreichen war. Also 2 Tage nicht auf der Arbeit, das war für die Grund genug, die Polizei zu rufen.
Mhm.
Die Mutter ruft sofort Jennifers Freund an, also die kann auch Jennifer auf dem Handy nicht erreichen und ruft dann sofort den Freund an und der sagt, dass er gerade keine Zeit für das Gespräch hat. Er ist mit seiner besten Freundin an einem Stausee in der Nähe von Wien. Die wandern da und er kann auch nichts sagen. Er weiß nur, dass Jennifer am 22. Januar abgehauen ist. Und wohin, weiß er nicht und es interessiert ihn auch nicht.
Mhm. Ziemlich harte Worte.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt auch hart für die Mutter, dass jetzt quasi rauskommt, dass ihre Tochter seit mehreren Tagen quasi, ja, dass es kein Lebenszeichen von ihr gibt, dass sie seit dem 22., wir sind jetzt am 29., also vor einer Woche verschwunden ist, dass weder ihre Freunde noch was von ihr gehört haben, noch ihr Partner und der auch nicht weiß, wo sie hin ist und jetzt irgendwo trotzdem einfach irgendwie, weiß ich nicht, dann einfach mal eine lustige Wanderung unternimmt, ist auch ein bisschen komische Reaktion, aber tja.
Ja, also das ist ja dann, also das klingt ja eigentlich nach Streit und Trennung, wenn man sowas so hört, ne?
Ja, das schildert er später auch, also es gibt dieses Lebenszeichen am 22. Januar, dass Jennifer ja noch Alexandra diese Nachricht geschrieben hat um kurz nach eins, also am Morgen des 22. Und später am Tag soll sie dann einfach so die Wohnung verlassen haben, ohne dass jetzt ein großer Streit vorgelegen hat, aber sie hat dem Freund dann wohl kommuniziert, dass sie die Beziehung beenden möchte und hat dann die Wohnung verlassen. Diesen Freund, den nennen wir einfach mal Herr B, so wird der in der Berichterstattung überall genannt. Das ist, ja, auch jemand aus Niederösterreich, der nach Wien gezogen ist, Sohn eines Polizisten und wie ich heute weiß, Sohn eines Polizisten, der des Dienstes auch enthoben wurde, weil er da sich einige Scheiße geleistet hat. Also auch jemand, der so ein bisschen eine zwielichtige Gestalt ist, dieser Vater. Mhm. Also dieser Herr B., der Freund von Jennifer, der erzählt das so. Am 22., da hat sie dann diese Nachricht geschrieben, nachdem er sie nach Hause geholt hat. Dann haben die beiden ein bisschen geschlafen. Und als sie dann wach geworden sind, gab es irgendwie aus heiterem Himmel einen Streit. Es war wohl schon so ein bisschen schlechte Stimmung in den letzten Tagen vorher. Und dieser Streit ist dann hat zu relativ verhärteten Fronten geführt. Und eben dazu, dass Jenny dann ihrem Freund aufgefordert hat, er solle seine Sachen packen, das ist ja ihre Wohnung. Und sie würde sich jetzt endgültig von ihm trennen wollen. Es gab wohl auch schon so zuvor so Trennungsansätze. Und nach diesem Streit und dieser Aufforderung, er soll jetzt mal seine Sachen packen und ausziehen, hat sie dann wohl wütend die Wohnung verlassen, wahrscheinlich um dann darauf zu warten, dass er dann bitte weg ist, wenn sie wiederkommt. Allerdings hatte sie nur ihren Wohnungsschlüssel bei sich. Also sie hat kein Handy mitgenommen, kein Portemonnaie, kein Reisepass, selbst ihre Kontaktlinsen hat sie zu Hause gelassen. Also eigentlich alles ein bisschen komisch, dass man, weiß nicht mal Handy und Portemonnaie mitnimmt. Weißt du, ich meine, wenn du da im Streit hier vielleicht ein paar Stunden in der Stadt vertreiben willst, was machst du bitte, wenn du nur deinen Hausschlüssel dabei hast, ne? Du kannst ja nicht mal was trinken gehen oder so.
Mm, ja. Es ist schon eher seltsam, ne? Die meisten Leute kommen ja eh nicht mehr alleine mit sich klar, sozusagen ohne Handy. Ja. Und wenn sie vielleicht vorgehabt hätte, sich irgendwo an den See zu setzen oder irgendwo an einen angrenzenden Wald oder in einem Park oder sowas, um Leute zu beobachten, das würde vielleicht gehen, um vielleicht sich einen ganz klaren Kopf zu machen ohne Handy, okay. Aber es ist schon eher die Ausnahme. So, ich finde, so als Erwachsener ist man eigentlich geschult, an mindestens zwei Dinge zu denken, Portemonnaie und Schlüssel und neuerdings oder seit vielen Jahren eben auch das Handy, und ohne fühlt man sich schon nahezu nackig, leider, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr ungewöhnlich und auch ein bisschen unwahrscheinlich, dass jemand dann so im Streit die Wohnung verlässt und einfach nichts mitnimmt. Er sagt, dass er seit diesem 22. Januar, also seit einer Woche, nichts von ihr gehört hat. Und hat sich offensichtlich auch nicht irgendwie, ja, darum bemüht, wo sie ist. Hat sich da auch keine Gedanken gemacht, dass sie nicht mehr nach Hause gekommen ist. Denn er ist natürlich nicht direkt ausgezogen, aber ist jetzt halt, um den Kopf freizukriegen, am Stausee wandern. An diesem 22. Januar hat auch die Hausmeisterin Jennifer gesehen im Treppenhaus. Sie beschreibt sie an dem Tag als blass und irgendwie durch den Wind. Und sie hatte den Eindruck, dass Jennifer nur schnell das Haus verlassen wollte. Also das würde passen. Allerdings wird so ein bisschen angezweifelt zur damaligen Zeit schon, dass das an dem Tag gewesen sein könnte, und es wird so eher davon ausgehen, dass die Hausmeisterin vielleicht den Tag verwechselt hat, weil es wohl auch öfter schon mal zu Streitigkeiten kam zwischen den beiden. Es fehlen allerdings noch andere Sachen in der Wohnung, und das ist auch ein bisschen komisch, denn wie gesagt, laut ihrem Freund hat sie nur ihren Haustürschlüssel mitgenommen und er selber hat dann zu seinem Urlaub am Stausee nur seine Sachen mitgenommen. Es fehlt aber eine Wolldecke mit Tigermuster, die Jennifer gehört. Die hat sie zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und es fehlt eine große Kiste, also so eine Aufbewahrungskiste. Und auch zu diesen beiden Gegenständen kann ihr Freund keine Aussage machen. Also weiß nicht, wo die sind. Aber
woher weiß man jetzt, dass diese Sachen fehlen?
Ja, weil man ja weiß, was in der Wohnung ist. Also man macht da mit der
Polizei. Also wer die Polizei hat dann geguckt.
Die Polizei macht dann eine Begehung, die Eltern sind dann halt dabei, auch Freunde, und dann fällt natürlich schnell auf, was da fehlt, ne?
Ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehbar, weil so eine erwachsene junge Frau hat eine Menge Krams wahrscheinlich, und das wissen die Eltern im Zweifel auch nicht unbedingt.
Ja, aber so Sachen, also wenn du halt weißt, okay, es gab da diese Decke, die geschenkt wurde explizit, und es gibt hier auf jeden Fall so eine Kiste, die fehlt, dann ist es schon auffällig. Klar, so im, du hast natürlich recht, jetzt vielleicht irgendwelche Schmuckstücke oder einzelne Bücher oder was weiß ich was, da hat man wahrscheinlich keinen Überblick drüber, ne? Aber so Sachen, von denen man zumindest weiß. Und wie gesagt, diese Informationen kommen auch von Freundinnen von ihr, die halt auch häufiger bei ihr zu Hause waren, also die dann im Zweifelsfall schon gewusst hätten, was so in der Wohnung drin gewesen wäre.
Und die wussten scheinbar auch, wo der Ort dieser Kiste ist, ja, wo die Kiste aufbewahrt
wird. Ja, die hat einen festen Platz. Das ist keine so eine kleine Kiste, das ist eine große Transportkiste.
Aha, okay.
Und die hat einen festen. Die
also nicht so eine kleine Erinnerungsbox irgendwo im Regal hinten links hinter drei Büchern, sondern okay.
Ich hatte doch mal so eine Seemannskiste in meinem Zimmer stehen.
Ja, das wäre mir aufgefallen, wenn die auf einmal weg
war. Ja, so musst du dir das vorstellen.
Okay.
Also und da, genau, die hat dann halt einen festen Standplatz in der Wohnung und wenn das dann weg ist, klar, das ist seltsam.
Ja, allerdings die alte Seemannskiste von Fabian.
Ja. Diese Gegenstände fehlen also auf jeden Fall. Ob jetzt andere fehlen, das weiß man nicht. Wie gesagt, es kann sein, dass so Kleinigkeiten irgendwie durchgehen. Die Wohnung wird mit Spürhunden abgesucht, die allerdings keine Spur von Jennifer aufnehmen können. Die Freunde und Familie halten das auch direkt für ausgeschlossen, dass die freiwillig das Haus verlassen haben soll. Und diese Story von ihrem Partner, die kommt allen auch von Anfang an direkt sehr, sehr komisch vor. Die unterstellen teilweise auch, dass schon Jennys letzte Nachricht gar nicht mehr von ihr geschrieben wurde. Denn sie hat das Wort safe falsch geschrieben und das würde ihr niemals passieren, sagen die. Also mit einem V statt mit einem F. Und Jenny war wohl auch so ein kleiner Korinthenkacker bei, also jetzt im positiven Sinne so mit so ja. Rechtschreibung und so. Das wäre ihr nicht passiert und so halten das alle für einen sehr, sehr ungewöhnlichen Fehler und auch vielleicht schon für einen Hinweis darauf, dass diese Nachricht schon nicht mehr von ihr geschrieben wurde.
Also die in der Nacht, ja. Also sie meinte, sie ist jetzt sicher zu Hause angekommen. Darum geht's, ja?
Genau, ja.
Okay.
Darüber hinaus finden das alle sehr, sehr komisch, dass der Arbeitgeber Jennifer bei der Polizei vermisst meldet und nicht der Freund. Also auch wenn die gesagt hat, okay, ich will mich trennen und du musst bitte ausziehen, hat er ja nicht getan. Und er war dafür bekannt in dieser Beziehung, dass er sehr, sehr kontrollig war. Also wenn Jennifer sich mit Freundinnen getroffen hat, dann hat er immer hinterher telefoniert und 1000 SMS geschrieben, wo sie ist. Und er hat dann auch immer verlangt, dass die Freundinnen ans Telefon, also an ihr Telefon gehen, damit er weiß, dass die wirklich dabei sind. Und wenn er Jennifer dann nicht erreicht hat, wenn die mal nicht rangegangen ist, also, dann hat er immer sofort bei den Freundinnen angerufen, wenn er wusste, dass die mit denen unterwegs sind und hat dann da verlangt, dass die Auskunft geben, wo die gerade sind. Also sehr, sehr ungesundes Kontrollverhalten an den Tag gelegt, wo ich, weiß ich nicht, da sind wir wieder bei der Sache mit Männer und Frauen und Beziehungsbildern und so und ich kann jedem nur nahelegen, wenn ihr sowas bei eurem Partner bemerkt, dann ergreift die Flucht, das ist nicht gesund. Also
nee, das kann nicht gesund sein. Das ist ja vor allem auch ein Beweis des fehlenden Vertrauens, definitiv. Und es ist ja auch super peinlich einfach zu sagen, hey, guck mal hier, sprich mal kurz ins Handy, mein Freund, wir wissen, dass du dabei bist, das ist doch schlimm.
Ja, das kommt so häufig vor. Ich habe das jetzt auch schon wieder so oft gehört von, weiß ich nicht, Leuten, die auf irgendwie Firmen feiern, dann ihrem Partner irgendwie ein Foto von der Feiergemeinschaft schicken müssen, damit der sicher ist, dass da wirklich die Firmenfeier am Start ist und nicht irgendwas anderes und so. Und ich finde, so wie Respekt die Grundlage eines guten Menschen, egal ob Mann oder Frau, bildet, worüber wir am Anfang gesprochen haben, so ist eben Vertrauen ein unumstößlicher Baustein einer jeden Beziehung. Und wenn das eben so auf Formen annimmt, dann kann da nichts mehr drauf gebaut werden.
Naja, wie gesagt, und für die Person, die dann betroffen ist und eben diese Sicherheitskontrollfotos schicken muss oder halt eben Leute in den Apparat holen muss, ist es halt einfach eine unangenehme, vielleicht peinliche Situation. Dessen muss man sich eben auch bewusst sein. Kurz noch zu dieser Nachricht mit diesem Safe. Aber auf dem Bild war sie schon zu sehen, ja? Das war jetzt nicht nur die Tiefgarage, sondern sie war selbst auf dem Bild auch zu sehen.
Sie und ihr Partner, aber das heißt ja nicht, dass das unbedingt an dem Tag aufgenommen worden ist.
Ach so, okay.
Also die Freunde fanden ihren Partner durchaus nicht unsympathisch, muss ich jetzt dazu sagen. War jetzt nicht so, dass der irgendwie jetzt unter den Freunden verhasst war oder so. Aber diese Kontrollsucht, die ist allen schon sehr, sehr negativ aufgefallen. Und dann ändert er sein Verhalten ausgerechnet dann, wenn sie eine Woche lang verschwunden ist, so dramatisch, dass er gar nicht mehr hinterher telefoniert. Weißt, das ist schon ein sehr deutlicher Fingerzeig, finde ich, oder fand ich damals schon beim ersten in Augenschein nehmen des Falles, dass da was nicht stimmt und dass er wahrscheinlich irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun haben könnte.
Ja, und auch hier mal scheint es ja irgendwie zweierlei Maß zu sein, wenn er sich, sollte das der Normalzustand sein, mit seiner besten Freundin irgendwie auf eine Wandertour begeben kann, weißt du, also Frau und Mann zusammen, und sie aber auf der anderen Seite irgendwie sozusagen protokollieren muss, mit wem sie unterwegs ist und so weiter und so fort. Das ist ja irgendwie nicht so ganz fair. Das ist nicht unbedingt ein Zeichen von Gleichberechtigung in der Beziehung.
Andersrum hätte er das wahrscheinlich nicht so geduldet. Und er hat auch generell sehr große Eingriffe in ihr Leben vorgenommen, schildern dann andere Freundinnen. Er hat sie beispielsweise davon abgehalten zu rauchen. Ich meine, so ich würde es auch vorziehen, wenn meine Partnerin nicht Raucherin ist, aber ich würde, wer bin ich, das zu verbieten? Weißt du, was ich meine? So, das ist ja, das ist schon ein sehr, sehr krasser Move. Und auch Treffen mit Freundinnen, also so Zusammenkünfte mit dem Freundeskreis, die werden immer wieder untersagt von ihm, sodass es im Laufe dieser Beziehung immer weniger wurde. Also diese, ihre Wohnung war, wie gesagt, so Epizentrum des Freundeskreises, aber in der Zeit mit ihm trifft man sich seltener, weil er das auch immer wieder nicht möchte und auch so ein bisschen, ja, nicht will, dass sie so viel feiert, auch so ihren Kleidungsstil überwacht. Also der hat schon so sehr, sehr ungesunde Tendenzen. Wie gesagt, an den Tag gelegt, das war auch bekannt.
Okay, und ja, wie geht's weiter?
Naja, die Polizei wertet jetzt so die Handys aus, also speziell das Handy von Jennifer, das lag ja in der Wohnung, und die finden raus, dass die junge Frau ihrem Umfeld offensichtlich verschwiegen hat, dass die Beziehung schon längst vorbei war, also dass die schon länger getrennt waren, als es jetzt den Anschein macht, seit Oktober, aber man sich da so ein bisschen zusammengerauft hat und weiter zusammen wohnen geblieben ist, einfach so, also nach der Beziehung quasi noch so eine freundliche Ebene gefunden hat und zumindest so als WG weiter fortbestehen wollte. Das ist jetzt insofern interessant, weil dieses kontrollige Verhalten dann auch im Nachhinein quasi, als die Beziehung offiziell beendet war, zwischen den beiden auch nicht abgenommen hat. Also ich denke, dass das dann später dazu geführt hat, dass es dann eben Ende Januar tatsächlich nochmal einen Streit gab, weil sie halt dann einfach deutlich gemacht hat, wir sind nicht mehr zusammen, du kannst aufhören, mich zu kontrollieren, und er wollte das nicht einsehen.
Ja, ist natürlich auch eine schwierige Situation, wenn sie dann weiter zusammenleben, ne?
Ja,
Das darf man an der Stelle natürlich auch nicht vergessen, ne? Ja.
vielleicht ist dir aber auch was anderes aufgefallen. Dazu kommen wir nämlich auch noch später, dass da noch was anderes auch ein bisschen schiefgelaufen ist.
Erstmal nicht, bin gespannt.
Denn die Polizei nimmt jetzt auch den Freund unter die Lupe und wertet auch dessen Handy aus. Und dabei finden sie etwas, womit so erstmal keiner gerechnet hat. Aber das kommt erst gleich. Wir springen nochmal zurück. Am 17. Juni 2018 wäre Jennifer eigentlich 22 geworden. Da ist sie, wie gesagt, schon seit einem halben Jahr verschwunden. Und es geht ein wichtiger Hinweis bei der Polizei ein. Eine Zeugin gibt an, dass er quasi die Entführung von Jennifer, dass sie die Entführung von Jennifer beobachtet hat und sich jetzt erst dazu durchringen konnte, die Polizei zu informieren. Also sie hatte Angst und hat jetzt quasi ihrem Gewissen gefolgt und das bei der Polizei angezeigt. Also sie hat quasi gesehen, wie Jennifer in so ein Auto reingezogen wurde. Sie hat das Auto des Entführers, kann sie sehr, sehr gut beschreiben. Sie kann auch das Kennzeichen durchgeben, das hat sie aufgeschrieben. Und die Polizei, die freut sich jetzt über diesen Durchbruch und über diese vielversprechende Spur und ermittelt jetzt erstmal in diese Richtung.
Und das war wann jetzt genau?
An ihrem
Nach dem
Geburtstag, am
Verschwinden.
17. Juni 2018.
Okay, okay,
Also
okay.
6 Monate
Lange
und
bevor. Ja. Okay.
lange, lange
Und das war
nachdem
aber auch alle. Bitte?
sie ist am 22. Januar verschwunden, am 17. Juni, also ein halbes Jahr
Da.
später.
Ach, später, nicht vorher. Okay.
Nein, warum sollte sich da vorher jemand melden und sagen, sie ist entführt worden? Das wäre ja Unsinn.
Nein, ja, weil ich habe das jetzt nicht zusammenbekommen. Sie ist ja irgendwie seit Januar verschwunden und deswegen dachte ich mir, wenn jemand vorher, also wenn jemand sowas mal beobachtet hat, vielleicht gab es ja mal
Ach
so
so,
eine Situation ein
nein,
halbes
nein.
Jahr vorher, weißt du? Für mich war sie jetzt einfach verschwunden und weg,
Nee,
weißt du?
wir springen einfach ein halbes Jahr nach vorne an ihren Geburtstag, an ihren 22. Geburtstag, und an dem gibt es halt diesen vermeintlichen Durchbruch, dass eine Zeugin anruft und sagt, ey, ich habe mich bisher nicht getraut, aber ich habe da diese Entführung beobachtet.
Okay.
Die Polizei hat bis dahin einfach noch gar keinen Zeugen, also oder gar keinen Hinweis. Die sind auch noch nicht so weit, dass die das Handy des Partners oder des Ex-Partners ausgewertet haben. Deren bisheriger Stand ist halt einfach, okay, die beiden sind getrennt, die leben freundschaftlich zusammen. Er war zwar kontrollig, das ist alles ein bisschen komisch, dass er sich nicht um sie gekümmert hat, dass er nicht kontrolliert hat, wo sie ist. Jetzt ist halt der Durchbruch. Es gibt eine Entführung durch einen Fremden. Die Frau gibt eine Personenbeschreibung raus, eine Beschreibung des Autos und auch das Kennzeichen. Die Polizei legt große Hoffnung in diese Spur und die stellt sich allerdings schnell als komplett ernüchternd heraus. Die Frau hat einfach die Daten ihres Ex-Mannes geliefert, dem sie gerne eins reinwürgen wollte nach der Trennung, und hat da quasi einfach eine komplett falsche Fährte geschaffen und ja, die Polizei quasi für nichts beschäftigt. Natürlich eine riesen Ernüchterung und auch einfach eine riesige Schweinerei, so einen Unsinn da zu verzapfen.
Total Rufmord, ätzend. Ja, ist nicht cool.
Vor allem, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Trennung der beiden war, was das für eine Beziehung war, aber den dann direkt mit einer verschwundenen Frau, die wahrscheinlich entweder in Verbindung zu bringen, ist halt auch schon echt hart, ne?
Es ist auch Geschmack und pietätlos tatsächlich. Und einfach auch knallhart. Also da muss sie ihn ja wirklich hassen. Muss ja er nicht machen. Also echt nicht, das muss nicht sein.
Aber auch einfach super dumm und pietätlos dem Opfer gegenüber, weil da einfach wichtige Ressourcen von anderen Spuren vielleicht abgezogen werden, um.
Und so gesehen sogar relativ unsozial, weil ich habe heute noch im Radio gehört, dass zumindest im Bundesland NRW, also in Deutschland, überlegt wird, wie man halt sozusagen mal die einfachen Polizeidienste einschränken kann, um Ressourcen zu sparen, weil sie einfach eine Menge Kapital und Ressourcen einfach bündeln. Ja, also solche Sachen wie Fahrradunfälle, wenn jemand vom Fahrrad runterfällt oder wenn irgendwie so leichte Auffahrunfälle oder sowas. Also jetzt nichts, weißt du, oder sagen wir beim Parken stößt ein anderes Auto an oder sowas, ja. Kann das nicht anders über Apps oder sowas protokolliert werden? Das ist so der Gedanke gewesen. Mit anderen Worten, Polizeiknappheit, Ressourcenknappheit und ich weiß nicht, ob es in Österreich auch so ist, aber zumindest an der Stelle doch weiß man ja auch, dass man eine Menge Ermittlungskompetenz an dieser Stelle bündelt und abzieht und das alles bereitgestellt werden muss eben für so eine Falschaussage und das ist halt an der Stelle auch nicht wirklich sozial.
Null, das ist totale, ja, ich fange nicht an zu fluchen, das ist sehr, sehr asozial auf jeden Fall, ja.
Aber noch eine Frage habe ich tatsächlich. Wir hatten, also das ist jetzt, ich muss ganz kurz nochmal zu Januar zurückgehen. Wurde denn mal irgendwann diese vermeintlich beste Freundin vom Ex-Freund interviewt? Also konnte die das alles bestätigen? Gibt es die überhaupt?
Also diese, was soll die bestätigen? Also diese Wanderung, diese Zeit am Stausee, da wird die sicherlich befragt worden sein, aber...
Also das stimmt, also diese Geschichte ist jetzt nicht erfunden oder
nein,
so?
Nein,
okay.
Nein.
Na gut.
Inwieweit die sonst befragt wurde zu anderen, zur grundsätzlichen Thematik, das weiß ich nicht.
Ja. Okay. Wieder zurück in den Sommer, die Entführung.
Ja, genau, die Entführung, die war halt keine und die Polizei, die hat ja, wie gesagt, Jennifers Handy ausgewertet, die hat darauf eben herausgefunden, dass die Trennung schon seit Oktober bestand und nicht eben erst seit diesem Januarmorgen. Und jetzt werten die auch das Handy des Freundes oder des Ex-Partners aus und die finden daraufhin zum einen so eine Überwachungssoftware, also er hat ihr quasi so nachspielend immer so quasi sich anzeigen lassen, wo sie war. Hat so eine Tracking-Software bei ihr installiert und sie finden noch was ganz anderes. Sie finden gelöschte Videodateien. Und das weckt ihr Interesse und sie sind in der Lage, die forensisch wiederherstellen zu lassen. Und diese Videodateien sind Videoclips, die ganz offensichtlich ohne Kenntnis von Jennifer von ihr gemacht wurden. Es stellt sich dann heraus, dass der Freund in Jennifers Zimmer, im Schlafzimmer und auch im Badezimmer versteckte Kameras installiert hat, um sie dann weiter zu überwachen, auch nach der Trennung und Videos aufgenommen hat von ihr.
Ja, das geht ja mal gar nicht. Das ist ja komplett daneben.
Ja, es ist komplett daneben. Es ist wirklich auch ein ganz, ganz ekelhafter Eingriff in die Privatsphäre. Ne? Ob jetzt Partner hin oder her, das ist einfach unter aller Sau.
Ja.
Ja. Und er konnte quasi jederzeit in Echtzeit über sein Handy sehen, wenn sie dann gerade im Schlafzimmer oder im Badezimmer war, was sie macht und konnte eben auch Filme mitschneiden.
Es ist auch einfach, was ist so eine Privatsphäre im Badezimmer und so, weißt du, möglicherweise war da noch eine Toilette mit im Bad, das ist auch wirklich nicht schön.
Ja, aber wie gesagt, auch einfach so ein krasser Eingriff in die Privatsphäre, gerade auch wenn die dann...
Ja, so maximal.
Ja. Die letzte Aufnahme ist vom 22. Januar, also vom Verschwindetag um 14.14 Uhr. Also jetzt weiß man ungefähr, dass sie dann da noch da gewesen sein muss. Und man wertet jetzt auch seine Internetaktivitäten aus und man findet in seinem Suchverlauf eine Suche, die Wirkung und die Dosierung von K.O.-Tropfen betreffend. Und spricht ihn natürlich auch darauf an, aber er sagt, dass das natürlich nichts mit irgendwie einem möglichen Verschwinden von Jennifer zu tun hat, sondern dass er die selber mal ausprobieren wollte, also so als Partydroge und sich einfach informieren wollte, worauf er achten muss.
Ist natürlich in dem Kontext ein Problem, klare Kiste. Ich bin teilweise ein bisschen skeptisch, ob man sozusagen zu viel Gewicht auf solche Google-Suchen oder sowas legen sollte. Weil du unterstellst den Leuten ja immer auch, dass sie da was beabsichtigen. Ja, der Klassiker, was hast du auf deiner Amazon-Liste? Keine Ahnung, eine Schaufel, ein Beutel und irgendwelche Chemikalien und ein Fass, ja, und dann, ne, so. Dann wird daraus irgendwie eine Geschichte konstruiert, die vielleicht gar nicht existent ist. So, ne? Und das ist das, was ich meine. Also es kann ja auch einfach mal sein, dass jemand rein Interesse halber sich damit beschäftigt oder irgendetwas im Radio gehört hat, irgendwas, eine Reportage zu dem Thema und einfach mal gedacht, okay, was ist denn das überhaupt für ein Zeug? Worüber ist, also sich einfach informieren möchte sozusagen, weißt du?
Das ist natürlich richtig, aber im Kontext dessen, dass deine Ex-Partnerin, die du heimlich gefilmt hast, verschwunden ist und da eben auch noch irgendwie eine Decke und eine Kiste aus der Wohnung fehlen, in der man sie ja hätte transportieren können, beispielsweise,
Ja.
da ist das schon irgendwie ein bisschen
In dem Fall
seltsam.
keine Frage. In dem Fall keine Frage. Das ist natürlich dann irgendwie auch eine Schlüsselerkenntnis möglicherweise. Aber mal so grundsätzlich finde ich das immer so ein bisschen,
Ja, klar.
weiß ich nicht.
Er kontert so ein bisschen, er sagt halt, okay, dass er wollte das nur für sich einfach so als Partydroge mal benutzen. Und er hat sowieso eine ganz eigene Erklärung für das Verschwinden von Jennifer. Er sagt, dass sie in Wien und in Österreich einfach super unzufrieden war, dass sie vom Leben im Ausland geträumt hat. Davon hatten zwar ihre Freunde alle noch nie was gehört, aber er erzählt das. Und dass sie ziemlich viel Geld gebunkert hatte, dass sie so angespart hat, und das hat sie offensichtlich mitgenommen, und er denkt, dass sie einfach untergetaucht, sich freiwillig abgesetzt hat und irgendwo ein neues Leben angefangen hat. Aber das glaubt halt niemand außer ihm. Er selbst war nach dem Verschwinden von Jennifer ziemlich viel unterwegs, also seine GPS-Daten werden ausgewertet und er ist so diverse Waldstücke abgefahren und hat dann auch immer wieder mal bei einer Aktivität in einem Waldstück zum Beispiel für eine Stunde lang die GPS-Ortung seines Handys deaktiviert. Und das finden die Polizisten halt auch sehr komisch, dass er also sehr, sehr aktiv war, gerade auch so in so Naturschutzgebieten sich bewegt hat und dann auch immer wieder gezielt die GPS-Ortung ausgeschaltet hat. Weil warum macht man das gezielt? Das machst du ja nur, um sicherzugehen, dass niemand das nachhalten kann.
Ja.
Er hat natürlich auch dafür eine Erklärung. Er sagt, dass er nach Jennys Verschwinden einfach viel mit dem Auto rumgefahren ist, um einen klaren Kopf zu bekommen. Und in der Natur gelingt ihm das immer besonders gut. Und das mit der GPS-Ordnung, das hat er so automatisch gemacht, sagt er, also so ohne groß drüber nachzudenken.
Ist halt ein bisschen seltsam, weil, entschuldige, also wenn du in den tiefen Wald hineingehst und jetzt nicht unbedingt ortskundig bist, und das schreit ja danach, dass es so ist, denn du sagtest, er ist verschiedene Waldgebiete abgefahren, um dann in den Wald zu gehen. Also von daher würde ich jetzt mal sagen, er hat einfach verschiedene Wälder mal durchforstet. Und dann ist ja eigentlich gegensätzlich ist doch das Schlaue, nämlich dass du GPS anmachst. Ich persönlich habe mich schon mal im Wald verlaufen, beim Pilze suchen. So, das kann einfach passieren, wenn du halt so komplett irgendwie mittendrin bist und weiß ich nicht so den Gesamtüberblick oder sowas hast, ne? Und dann bist du sehr, sehr froh, dass es sowas wie ein Ortungssystem gibt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und er kann, wie gesagt, er will auch gar keine große Auskunft darüber geben, wo er dann war, zu den Zeitpunkten, wo eben das GPS deaktiviert war. Man rekonstruiert jetzt die Strecken, die man rekonstruieren kann, also wo die GPS-Ortung noch funktioniert hat, und durchsucht diese Gebiete dann mit Spürhunden. Aber erneut findet man da keine Hinweise und keine Spuren. Ja, Jennys Mutter durchsucht dann auch in den Folgejahren immer wieder so auf eigene Faust die Wälder, wo sie weiß, dass er sich da bewegt hat, um ihre Tochter zu suchen. Und ja, fährt teilweise sogar mit dem Klappspaten dann raus und buddelt an irgendwelchen random Stellen, um irgendwie zumindest das Gefühl haben, irgendwas zu tun zu können. Also die.
Oh Mann, das ist echt verzweifelt. Das ist hart.
Ja, ich glaube, die will einfach, oder die wollte zu dem Zeitpunkt einfach das Gefühl haben, aktiv zu sein. Ja, nicht irgendwie,
Naja, klar.
nicht auf ihrem Hintern zu sitzen. Die macht halt viel Arbeit, die auch die Polizei sonst machen würde. Also die checkt Zug- und Flugverbindungen, die man hypothetisch hätte nehmen können, um ins Ausland zu kommen, um diese Möglichkeit, Jenny ist ins Ausland gefahren und lebt jetzt im Ausland, dann doch ausschließen zu können. Also auch wenn ihr klar ist, das ist Unsinn, aber sie will es ausschließen können. Sie telefoniert mit Frauenhäusern, mit Obdachlosenheimen, also überall, wo man irgendwie Zuflucht finden könnte, das will sie ausschließen. Sie legt Flyer aus, sie gibt Interviews, sie ist präsent in den österreichischen Medien, also die macht schon unheimlich viel. Und so hat die Suche von ihr und auch anderen Angehörigen fördert irgendwann so einen kleinen Teilerfolg zutage. Mhm. In einem Waldgebiet erkennt man oder findet man Jennys Rucksack und das ist eindeutig ihr Rucksack. Da hat die so kleine Stofftier-Schlüsselanhänger, ganz viele dran an diesem Rucksack. Also der ist sehr, sehr charakteristisch einfach.
Und diesen Rucksack findet die Mutter oder wer findet den genau?
So Bekannte, die halt immer wieder so suchtruppmäßig dann unterwegs sind, ja.
Okay, wow, abgefahren. Also es muss ja ein ganz, ganz grausiges und trotzdem auch befreiendes Gefühl sein.
Ja, aber sie macht sich auch nichts vor. Also sie sagt dann auch in Interviews, dass dieser Fund sie zwar ein bisschen näher an ihre Tochter rangebracht hat, aber dass sie sich gar nicht mehr die Illusion macht, dass sie die lebend nochmal finden wird. Also sie ist da schon sehr, sie weiß, dass sie wahrscheinlich nur noch tot finden wird, aber sie hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, durch diesen Rucksackfund zumindest das Gebiet besser eingrenzen zu können, wo sie suchen muss.
Ja, und dass sie der Wahrheit auf der Spur ist, ne?
Ja, genau. Genau.
Und offensichtlich auch, dass es eine Form von Verbindung zum Ex-Freund geben muss.
Ja.
Wenn es eben diese Waldgebiete sind, ne?
Ja, die Ermittlungen der Polizei werden zwischenzeitlich eingestellt und die Mutter engagiert auf eigene Faust einen Privatdetektiv, der halt weiter ermittelt und deren Hypothese ist halt natürlich klar, ne, dass Jenny irgendwie mit K.O.-Tropfen wahrscheinlich außer Gefecht gesetzt wurde, irgendwie zu Tode gebracht, in diese Decke gewickelt, in diese Kiste gesteckt und dann aus dem Haus geschafft. Und auch hier ist deren Hoffnung so ein bisschen, dass es einen Mittäter geben muss, der sich vielleicht verrät, denn die rechnen das so aus. Die sagen, okay, Jenny hat ungefähr so um die 60 Kilo gewogen, dann halt so eine Leiche in so eine Decke rollen, in so eine Kiste packen. Sie trauen ihrem Ex-Partner nicht zu, dass er die alleine aus der Wohnung ins Auto dann irgendwie transportiert hat. Also die sagen, der braucht auf jeden Fall Hilfe dabei. Und da spekulieren sie auch so ein bisschen darauf, dass ein möglicher Helfer sich dann vielleicht irgendwann verrät. Heute weiß man, dass es wahrscheinlich der Vater war, also der Ex-Polizist, der zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr bei der Polizei war, weil der diverse dienstaufsichtliche Beschwerden gegen sich laufen hatte. Der ist wahrscheinlich der Helfer beim Entsorgen dieser toten Jenny gewesen dann.
Es ist krass, erinnerst du dich an den Kurzfilm, den ich mal gedreht habe? Da hast du auch einen kurzen Gastauftritt.
Und da ging es auch um eine Kiste, wo jemand drin entsorgt wurde, ja.
Ja, und wir beide waren dann die Söhne, also ich hatte so einen Cameo-Auftritt und du warst dann auch mein Kumpel. Und wir mussten diese Kiste dann wegbringen, aber wussten nicht, was drin ist. Wir hatten da irgendwie so eine andere Story dann aufgetischt bekommen. Irgendwie habe ich das halt so bildlich vor Augen. War das nicht sogar deine Kiste, die wir dafür
benutzt haben? Das war diese Seemannskiste, ja.
Ach krass, ja. Ja, verrückt. Ich habe so diese Bilder vor Augen, kann mich davon jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz befreien. Aber hier geht es natürlich nicht um Film, sondern um einen ernsten Fall. Das heißt aber, hier ist es so, dass Herr B. und sein Vater offensichtlich ganz bewusst das gemacht haben, beziehungsweise der Vater eben auch wusste, was in der Kiste möglicherweise war.
Ja, davon wird ausgegangen. Ja, da ist jetzt erstmal lange, lange, lange passiert in diesem Fall auch nichts. 23 produziert der österreichische Rundfunk nochmal einen Beitrag zu dem Thema. Da wird Herr B. auch angesprochen, also da wird er für ein Interview angefragt, er kommt dem aber nicht nach und da wird auch in dieser Dokumentation dann auch davon gesprochen, dass es gegen ihn zwar einen Verdacht gegeben hat, auch aufgrund dieser Kamerageschichte, aber dass man ihn als Verdächtigen ausschließt oder als Beschuldigten und dass man keinen Verdacht gegen ihn hegt und dass die Spuren, die man sonst so hatte, sich nicht erhärten konnten und dass der Fall im Prinzip ausermittelt ist. Also das ist der Stand von irgendwann Sommer 23 gewesen. Da hatte man eigentlich das Gefühl, da passiert nichts mehr. Das war auch der Stand, als ich diesen Fall dann auf die Liste geschrieben habe, dass man immer das Gefühl hatte, okay, der Partner ist nicht ganz koscher, aber der wird ausgeschlossen von den Behörden und da scheint erstmal nichts zu passieren.
Aber eine Leiche hatte man auch nicht.
Hatte man auch nicht, nein.
Ja, also das war für dich sozusagen ein Fall, wo möglicherweise irgendwie eine Tat im Hintergrund steckt. Aber bis auf alles Weitere geht man erstmal davon aus, dass eine Person einfach verschwunden ist.
Ja, ich hätte mich vollkommen darauf festgelegt, dass da ein Femizid eben vorliegt, dass da der Ex-Partner sie getötet hat. Hättest du mich gefragt, bis vor 2-3 Monaten, als noch nichts feststand. Ich hätte da wirklich drauf gewettet, eben auch, wie gesagt, aufgrund seines komischen Verhaltens, dieser vielen Fragezeichen, dieses, ich bin auf der einen Seite überwachend, ich überwache sie, ich filme sie immer wieder und dann verschwindet sie eine Woche und ich kümmere mich nicht drum. Und wie gesagt, das letzte Mal, das gefilmt sehr wurde, seltsam. Das letzte Mal, das gefilmt wurde, eben am Tag des Verschwindens war. Und ich habe mir einfach damals gedacht, so.
Und alle Aufnahmen wurden gelöscht und so, das spielt ja auch nochmal eine Rolle.
Ja, genau. Ne? Und die Kamera konnte dann nach dem 14. Januar, nach dem Verschwindetag nichts mehr aufnehmen. Nach dem 22. Januar, 14.14 Uhr, weil sie runtergefallen ist. Und meine Theorie war immer, Jenny hat diese Kamera entdeckt, hat die dann zerstört, deswegen war die halt kaputt. Dann im Nachhinein hat sich natürlich zu Recht furchtbar aufgeregt und im Zuge dessen gab es dann irgendwie ja einen Totschlag. Also kein geplanter Mord, sondern einfach so ein Totschlag im Affekt und er hat sie entsorgt. Das war immer so mein Go-To, meine Theorie. Aber wie gesagt, bis vor einiger Zeit, bis vor einem Monat oder zwei Monaten war das einfach nur eine Theorie eben.
Ja.
Im Oktober 2025 gibt es dann nochmal so ein bisschen Bewegung. Die Polizei geht nochmal mit einem neuen Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Also die wollen zumindest zeigen, dass sie noch an dem Fall arbeiten und regelmäßig nochmal nach Zeugen suchen. Es wird auch wieder ein Foto von Jennifer veröffentlicht, ein anderes diesmal. Und extra darauf hingewiesen, dass man auch anonyme Hinweise geben kann. Also dass es die Möglichkeit gibt, dass man rausgehalten wird, wenn man da nicht genannt werden möchte. Und eben der Hinweis auch, dass man ja über möglichen Tathergang was wissen könnte, dass da vielleicht auch für Mittäter irgendwie es in Frage kommt, dass sie rechtlich nicht so hart belangt werden, dass man ihren Aufenthaltsort am 21. Januar oder danach einfach gerne wissen würde und dass der Vater mittlerweile 50.000 Euro Belohnung ausgesetzt hat für sachdienliche Hinweise. Also da ist dann nochmal so ein bisschen Bewegung, so Oktober dieses Jahres, da versucht man einfach nochmal so die Öffentlichkeit für den Fall zu begeistern, zu mobilisieren, einfach nochmal ja, zu zeigen, so ey, diesen Fall gibt es, wir arbeiten noch dran, gibt es vielleicht Leute, die sich daran erinnern können.
Mhm.
Und so hätte ich gedacht, dass es erstmal wieder versinkt, so in der Bedeutungslosigkeit, dass nichts dabei rumkommt. Und dann kam am 7. Dezember, ein Tag nach Nikolaus, die Meldung, dass der mittlerweile 32-jährige Herr B., der Ex-Freund von Jennifer, verhaftet wurde. Der hatte sich am 7. Dezember nämlich freiwillig auf einer Polizeiwache gestellt und ein Geständnis abgegeben, weil er offensichtlich ja das mit seinem Gewissen einfach nicht mehr vereinbaren konnte, stillzuschweigen.
Also krass, ich finde es erstmal heftig und irgendwie auch unheimlich, dass dieser Aufruf, den du jetzt beschrieben hast im Oktober, der liegt ja jetzt echt nicht lange zurück. Und das läuft so parallel alles ab, weißt du? Wir reden seit 4 Jahren über True-Crime-Fälle, über solche Dinge. Und während man sozusagen rumsitzt, über andere Fälle spricht, passiert sowas. Und da sind Dinge sehr aktiv gerade, weißt du? Und das finde ich halt irgendwie auch fast schon erdrückend, wenn du dir überlegst, dass sowas halt parallel immer stattfindet.
Ja.
Draußen geht das normale Leben eben weiter. Das darf man dabei nicht vergessen.
Ja.
Und dann ist es aber so, dass Herr B. es nicht aushält. Okay, es war also nicht irgendwie so ein eine Zeugenaussage, wo ich ja immer auch skeptisch bin, wie es sein kann, dass ich jemand nach so vielen Jahren noch sehr detailliert an Dinge erinnern kann, sondern hier war es wirklich das schlechte Gewissen, das ihn plagte.
Da kommen wir auch nochmal zu so einer langjährigen Zeugenaussage, einer der bekanntesten deutschen Fälle, der dann auch so geklärt wurde, über den sprechen wir zeitnah. Ja, es ist so offensichtlich, dass Herr B. im Dezember 2025, also jetzt vor einigen Tagen quasi, vor einigen Wochen, von der Polizei verhört wurde, nochmal in einer ganz anderen Sache. Seine aktuelle Partnerin hatte ihm quasi häusliche Gewalt vorgeworfen. Das ist immer wieder mal so eine Anschuldigung von diversen Ex-Partnerinnen, auch dass er auch gerne mal gewalttätig geworden ist, so zu dem Kontrolligen hinzu quasi. Und im Laufe dieser Befragung oder dieses Sprechens über die Vorkommnisse in der aktuellen Beziehung bricht er dann sein Schweigen und gesteht den Mord an Jennifer vor 7 Jahren.
Krass.
Parallel ist da wohl auch eine Sprachnachricht von ihm irgendwie aufgetaucht, wo er von einem Freund gegenüber damit geprahlt haben soll, dass er schon mal den perfekten Mord begangen hat. Das kommt dann aber quasi erst ans Licht, nachdem er schon gestanden hat. Aber dann ist natürlich noch mehr Futter für die Polizei. Und er gesteht dann quasi, dass er sie im Zuge eines Streites an diesem 22. Januar, wie gesagt, meine Theorie war immer, sie hat die Kamera gefunden, wodurch der Streit ausgelöst wurde, ist nicht öffentlich geworden oder hat er vielleicht auch nicht gesagt, weiß ich nicht. Vielleicht erfahren wir das noch, vielleicht hatte ich recht mit diesem Kamerafund. Ich finde,
Ja.
das wäre ein logischer Streitauslöser, finde ich durchaus.
Ja, na klar, auf alle Fälle, finde ich auch. Also, das ist schon eine begründete Theorie von dir,
Auf jeden Fall sind beide in eine Streitsituation geraten an diesem Tag und er hat sie quasi im Laufe dieses Streits offensichtlich mehrere Minuten lang gewürgt. Ob sie da schon tot war oder nicht, weiß man nicht. Das dauert ja seine Zeit, hatten wir schon öfter drüber gesprochen. Das kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen und muss eben auch sehr, sehr konsequent gewürgt werden, um dann eben die Luftzufuhr komplett abzuschneiden. Es soll wohl auch zu stumpfer Gewalt gegen den Kopf gekommen sein. Im Zuge dessen, also genaue Sachverhalte hat die Polizei nicht rausgegeben, vielleicht kommt das noch. Aber wir können halt davon ausgehen, dass es halt so eine Mischung aus Würgen und Gewalt gegen den Kopf war, die sie dann letzten Endes getötet hat. Und die Entsorgung dann eben über, ja, eben diese Decke und die Kiste lief. Er hat die Polizei dann auch zur Leiche geführt.
Und die war im Wald tatsächlich vergraben.
Ja, anders als man dachte, knapp 90 Kilometer außerhalb von Wien am Rand von so einem Truppenübungsplatz, also nicht da, wo man gesucht hatte.
Okay.
Aber ja, also da wird sie dann quasi vergraben und gefunden, ja. Sodass ihre Hinterbliebenen, ihre Familie jetzt und auch ihre Freunde jetzt zumindest die Gewissheit haben, ja, in diesem Grab, da liegt auch wirklich sie. Also weißt du, die letzte Ruhestätte ist auch wirklich eine letzte Ruhestätte. So, das ist kein symbolisches leeres Grab, sondern da ist sie wirklich drin und findet ihre Ruhe. Also ja, so. Ich glaube, dass das nochmal eine andere Art von Trost ist, weißt du? Also, denen war klar, dass sie tot ist und die hatten auch ein Grab, das sie besuchen konnten, aber es ist halt was anderes, wenn da nichts drin liegt. Und in dem Moment, wo du einfach dann den Verbleib des toten Körpers klären kannst, da hast du, glaube ich, eine andere Art von Frieden.
Ja, das mit Sicherheit, und trotzdem werden sie einen Restfunken Hoffnung gehabt haben und der ist dann halt eben erloschen, ne? Und das ist halt schade. Also das ist, mit Sicherheit war das trotz der dann gewonnenen Gewissheit einfach ein sehr harter Schlag.
Ja, safe. Ja, Motiv gibt er einfach an, war dann, dass die Trennung zwar schon vorgeherrscht hat, aber sie an diesem Tag ihn wirklich aufgefordert hat, jetzt die Wohnung zu verlassen. Sie wollte, dass er auszieht und sie wollte auch hat ihm klar gemacht, dass es kein Liebescomeback geben wird und auch dieses freundschaftliche Ding für sie wackelt, also dass das wahrscheinlich auch keinen Fortbestand haben wird. Auch daher wieder die Theorie, dass wäre mit diesem Vertrauensbruch des Filmens einfach sehr, sehr gut zu erklären gewesen. Aber wie gesagt, vielleicht erfahren wir das nie. Aber
Aber auch hier wieder mal so ein Punkt, wo ich auch immer, oder über den wir auch schon mal gesprochen haben, wie weit ist überhaupt eine Freundschaft, so eine wirkliche beidseitig betrachtete Freundschaft nach so einem Beziehungsaus möglich? Vielleicht nach einer gewissen Zeit, aber wenn die dann nach wie vor zusammenleben und die eine Person sich von der anderen trennt, also schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen. Dann lieber einen klaren Schnitt machen und ausziehen.
ja, schwierig, aber je nach Entwicklung der Beziehung sicherlich nicht unmöglich. Aber ja, der klare Schnitt ist wahrscheinlich in 99% der Fälle die bessere Lösung. Das heißt ja nicht, dass man dann nicht später nochmal freundschaftlich zueinander finden
Ja,
kann.
genau. Es kann ja auch dann einfach die bessere Lösung sein, ne? Also,
Aber ja,
ja.
es zeigt sich immer wieder in diesem Femizid, in dieser Gemengelage, dass ja der gefährlichste Zeitpunkt für eine Frau eben dieser Trennungszeitraum ist. Und ich habe heute zufällig noch Gard Saad gesehen, ein Gesellschaftswissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler, den ich sehr schätze und der auch nochmal darauf hingewiesen hat, der gefährlichste Mensch, den eine Frau im Laufe ihres Lebens kennenlernt, ist immer ein Partner, ne? Also ein Partner, ein Mann. Das ist etwas, was wir uns klar machen müssen und worüber, wie gesagt, was unsere Aufgabe als Männer eben auch ist, um jetzt den Bogen wieder zum Anfang zu schließen. Und auch die dann vielleicht genervt sind von der Debatte über Femizide, das hört man auch immer wieder von irgendwelchen Männern. Wir haben da nicht das Recht, genervt zu sein. Ja, es gibt einfach immer wieder den Hinweis darauf, wie oft das im Jahr passiert. Und unsere Aufgabe ist es, zumindest achtsam zu sein und eben Sorge zu tragen, dass die Frauen in unserem Umfeld eben nicht diese Erfahrung machen. Wir müssen empathische, verständnisvolle Männer sein und wir müssen persönlich wenn wir in Situationen sind, in Streitsituationen, in Beziehungen oder auch in Trennungssituationen eben anders handeln. Man kann immer nur bei sich selber anfangen. Man kann große gesellschaftliche Zusammenhänge immer nur schwer ändern. Aber viele Männer müssen aufhören, Frauen als persönlichen Besitz anzusehen. Das wäre, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Grundvoraussetzung. Ja. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, man kann einen Menschen niemals besitzen. Das ist eine, das ist eine Sichtweise, die uns beiden fern liegt. Also ich habe dich noch nie so über eine Frau sprechen hören und ich weiß, dass das für dich auch ein total fernliegender Gedanke ist. Und dieser Besitzanspruch war für mich auch etwas, was ich irgendwie immer nicht verstehen konnte. Und wenn wir da hinkommen, dass wir unseren Söhnen beibringen oder unseren, weiß ich nicht, Neffen, Menschen, die uns nahestehen, Menschen, auf die wir Einfluss haben können, dass Frauen gleichwertige Menschen sind, gleichberechtigte Menschen, Partner auf Augenhöhe und eben kein Besitz, dann ist, glaube ich, viel von dieser Geisteshaltung eliminiert, die eben dazu führt, dass man sich das Recht herausnimmt, jemanden zu töten, der sich dem Besitz entziehen möchte. Ich hoffe, das war nicht zu umständlich ausgedrückt.
Nee, das war schon richtig ausgedrückt. Weißt du, mir missfällt so ein bisschen der subtile Unterton, dass in jedem Mann dadurch so ein potenzieller Mörder steckt.
Der steckte da nicht drin,
aber man kann den zumindest hineininterpretieren, wenn man das möchte. Ich weiß, dass du es auch so nicht gemeint hast und ich weiß auch, dass ihr da draußen so nicht hört. Jedenfalls, wir beide haben auch schon Liebeskummer gehabt und man hat dann Unverständnis, man versteht nicht, was los ist, man leidet sehr und versucht das irgendwie zusammenzuhalten oder vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, zu verstehen und so weiter und so fort. Und auch diesen Verlust vielleicht auch rückgängig zu machen. Auch das ist, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, das haben Frauen wie Männer, weißt du, dass wenn jemand die verlassene Seite ist, dass dann erstmal nicht direkt eine Resignation und so ein Abfinden dann irgendwie mit der Situation so ganz, sag ich mal, rationales, roboterartiges Abschließen dann irgendwie stattfindet, sondern dass man erstmal sagt, okay, so hey, woran liegt's, kann man nicht noch irgendwas ändern, werden noch auch schöne Zeiten und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist auch ganz normal, dass man das erstmal hat. Und dieser Besitzanspruch, der ja sozusagen mit einer gewissen Eifersucht einhergeht, auch den würde ich nicht nur bei Männern sehen, sondern auch bei Frauen, denn so wie man sagt, ja, wie Frauen auch sagen, das ist mein Mann oder mein Partner, ja, also dieses Possessivpronomen, was hier benutzt wird, das ist ja auf beiden Seiten, ja, also ich glaube so dieses, ich habe da jetzt eine Person an meiner Seite, mit der ich mich sehr, die ich so als Teil von mir sehe, deswegen ist es halt irgendwie besitzanzeigend, ja, durch dieses Wort, diese Person gehört jetzt irgendwie zu mir und was zu mir gehört, ist ja irgendwie auch meins. Also das liegt natürlich auch ein Stück weit in der Sprache, die wir benutzen, würde ich damit sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht so. Kein Mensch gehört dem anderen.
In dem Moment,
das ist halt ganz klar.
In dem Moment, wo man diese Beziehung führt und wo beide die führen wollen und wo man liebt und eine emotionale Basis hat, da gehört man ja irgendwie auch einander. So, oder man gehört zueinander, aber eben nicht in dem Sinne, dass man der Besitz des anderen ist.
Genau. Deswegen ist diese Sprache eigentlich schon falsch, weil in der Sprache ein gewisser Besitz suggeriert wird.
Ja.
So, ne? Das wäre doch wirklich mal ein Punkt, wo man eine deutsche Sprache feiern kann.
Es ist vielleicht sprachlich ein bisschen unelegant, das stimmt. Aber wie gesagt, ich finde den Gedanken schön, dass man dann weiß, man gehört zueinander, man vervollständigt den anderen irgendwo. Aber eben, wie gesagt, es ist kein vertraglicher Besitz in dem Sinne so, dass der nicht aufgekündigt werden kann. Ja, und dass man halt nicht sagen kann, okay, die Emotionen sind nicht mehr da oder aus den und den Gründen kann ich das nicht mehr so. Und das muss man halt akzeptieren, das gehört zum Leben dazu.
Und der muss nicht beidseitig gekündigt werden. Ja. Der kann auch einseitig gekündigt werden, dieser Vertrag. Das ist halt das Leben, richtig?
Das ist das Leben, genau. Und da sind wir dann wieder dabei. Natürlich kann man in einem gewissen Rahmen darum kämpfen, den Partner zurückzuerlangen. Ja? Also solange man jetzt nicht creepy wird und den da irgendwie stalkt und, keine Ahnung, jede Nacht vor der Tür steht und auf der Balalaika spielt oder irgendwie so crazy Sachen. Ja, man kann in einem gewissen Rahmen versuchen, den Partner zurückzugewinnen, aber ja, man muss dann eben irgendwann wenn es nicht anders geht, diesen Verlust akzeptieren, so, und weiterleben und den Blick nach vorne richten. Und das ist ja eine Lektion, die glaube ich, wichtig ist, das sich auch klar zu machen. Und ich glaube, du hast eben gesagt, es gefällt dir nicht, dass da so ein bisschen mitschwingt, dass im Prinzip jeder Mann vielleicht ein potenzieller Mörder sein könnte in der Trennungssituation. Ich mag es auch nicht, wenn im Zuge dieser Debatte quasi dann oft so überspitzt so getan wird, als ob quasi jeder Mann das in sich hat. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in mich reinhöre, ich hatte am Anfang davon gesprochen, dass ich so das Gefühl habe aktuell, dass ja Männer und Frauen so ein bisschen gegeneinander aufgebracht werden, so auch auf Social Media, dass es irgendwie so viele Frauen gibt, die so eine Ablehnung gegen Männer in sich tragen und Männer daraufhin so eine reaktionäre Ablehnung gegen Frauen dann auch in sich tragen. Es gibt diese Male-Loneliness-Epidemie, über die viel gesprochen wird. Ich kann, wenn ich die Fakten objektiv betrachte, schon verstehen, dass man als Frau sagt, ich betrachte Männer skeptisch, weil eben viel Schlechtes in unserer Gesellschaft von Männern kommt und gerade auch in zwischenmenschlichen Beziehungen eben leider viel Gewalt offensichtlich von Männern ausgeübt wird. Wenn man jetzt die Zahlen von Gewalt in Beziehungen sieht, von Stalking, das sind eben Männer, die da den Großteil ausmachen. Ich glaube, dass die Zahlen von weiblicher Gewalt gegen Männer höher sind, als sie öffentlich repräsentiert werden, weil es für Männer ein sehr, sehr großes Stigma ist, sich als Opfer zu outen.
Das ist ein Tabuthema ein bisschen, ne? Naja.
Ja, also man sagt
irgendwie, aber du hast,
man sagt offiziell irgendwie, dass so bis zu 30% aller Männer auch Gewalterfahrungen in Beziehung machen. Das ist auch eine sehr, sehr große Zahl. Ja, das ist auch eine, die man nicht unter den Teppich fallen lassen sollte. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass jede vierte Frau in Deutschland, ja, wir reden jetzt nicht von Südafrika oder von, weiß ich nicht, Botswana oder was auch immer, jede vierte Frau in Deutschland im Leben Erfahrungen mit sexueller Übergriffigkeit durch Männer eben macht. Das ist ekelhaft, das ist viel zu viel. Das heißt, wir alle kennen Frauen, denen das passiert ist, ja. Also das ist ja auch eine Sichtweise, die man einfach haben muss. Wir haben im Laufe unseres Lebens wahrscheinlich sehr viele Frauen kennengelernt, die solche Erfahrungen haben und es einfach natürlich nicht kommuniziert haben, weil sie, warum sollten sie auch, ne?
Das ist ein verrückter Gedanke.
Ja. Und wir kennen aber sicherlich auch Täter.
Ja, ja,
auch das. Ohne das zu wissen, ja.
Heftig, ja, stimmt.
Und dass man dafür ein gewisses Gespür hat und eine gewisse Empathie sich behält und eben Frauen, die sagen, ich betrachte Männer heutzutage skeptisch, dass wir dann darauf nicht reagieren, indem wir sagen, was weiß ich, du blöde Scheiße, Emanze, verpiss dich, sondern dass wir sagen,
ja,
das machen viele Männer, das ist oft die Reaktion.
Finde ich halt auch so extrem und so weltfremd,
ja, aber
und
das,
verschlossen,
die,
weißt
die,
du,
die reagieren,
und
die
auch so
die reagieren auf
beleidigend.
Das, ja, genau, aber die reagieren halt auf das Misstrauen einer Frau Männern gegenüber mit Wut, weil sie ja dann mit gemeint sind. Und ich denke, wir sollten eben darauf nicht mit Wut reagieren, sondern wir sollten dieser Frau sagen oder diesen Frauen sagen, passt auf, angesichts einfach der Faktenlage können wir deine Sicht verstehen, aber glaub uns, nicht alle Männer sind so und lass uns dir beweisen, nicht alle Männer sind so. Das muss unsere Aufgabe sein.
Ja.
So, ja. Das Wort zum Sonntag.
Das war ein Wort zum Sonntag. Ja, heikles Thema tatsächlich. Ja, kann man jetzt einfach so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Ne? Hellhörig und mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ich glaube, das ist wichtig, selbst vielleicht auch empathisch zu sein und empfindsam für gewisse Anzeichen und dann im Zweifel auch die Hilfe anbieten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll.
Exakt. Du hattest ein One Love, hattest du gesagt. Und ich möchte natürlich auch hier zu diesem Fall und auch zu dieser Diskussion, ich will eure Meinungen hören. Gerne, wie gesagt, im Post zu dem Fall, gerne auch per PN. Die absolute Mehrheit unserer Community, die absolute größte Gruppe der Community sind ja eben Frauen. Ich möchte gerne hören, wie denkt ihr darüber? Wie seht ihr Männer? Seid ihr mittlerweile auch so, dass ihr sagt, boah, bloß Abstand halten oder differenziert ihr sehr stark? Wie seht ihr diese Debatte?
Ja, genau. Also ich wollte jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass ich das jetzt irgendwie nicht auch nachvollziehen kann. Ich beziehungsweise jetzt dass ich diese Debatte ablehne oder so, weißt du, sondern mir geht es einfach nur darum, dass ich quasi diese Debatte erweitern möchte, um die Ausnahmen oder um die Situation, wo sowas eben nicht stattfindet, weißt du, ich finde so alles, was irgendwie extrem ist, was gewisse populistische Züge annimmt und was auch verallgemeinernd ist, ist mir immer so ein bisschen nicht ganz geheuer.
Aber das ist, sagen wir mal so. Das ist eben der Zeitgeist, ne? Populismus.
Und zusätzlich Populismus
ist der Zeitgeist.
Ja, genau.
Und eben durch Social Media und dann treffen eben auch auf der irgendwann teilweise auch wirklich dumme Parolen gegen Männer auf dumme Parolen gegen Frauen und dann hat man verhärtete Fronten. Und dann es gibt Influencer, die nichts anderes machen, als gegenseitigen Hass zu schüren, ja, und weiß ich nicht. Es ist einfach total dumm. Wir sitzen in einem Boot, wir müssen die Gesellschaft gemeinsam besser machen, wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass solche Dinge besser werden und es bringt uns nichts, wenn wir gegenseitiges Misstrauen schüren und Hass schüren und so tun, als ob Männer und Frauen verfeindet sein müssen. Das ist totaler Unsinn.
Ja, und weißt du, ich bleibe immer wieder beim kategorischen Imperativ hängen. Behandle Menschen oder handle steht so, wie du selbst auch behandelt werden möchtest, sinngemäß, ja. Und das ist doch das Ding. Deswegen sage ich, Respekt ist so wichtig. Wenn ich respektvoll behandelt werden möchte, dann sollte ich das doch mit meinem Gegenüber auch machen.
Ja, Amen, auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir zu deinem One Love.
Yes, mein One Love, natürlich zur Weihnachtszeit, sind Weihnachtsklassiker und ein Klassiker, der, glaube ich, unangefochten wahrscheinlich bei den meisten Menschen in den Top 10 ist, wenn es um Weihnachtsfilme geht, ist Kevin Allein zu Hause.
Mega Film,
auch Kevin Allein in New York, also finde ich einfach so eine richtige Bereicherung. Weißt du?
Ja.
Das ist eine richtige Bereicherung. Davon abgesehen, dass ich in dir so einen kleinen Kevin sehe, ist das einfach schön, dass es diese Filme gibt. Ich mag diese amerikanische Weihnachtswelt, ganz ehrlich, da bin ich so ein bisschen romantisch.
Ja, same.
Ich mag es, wenn es ein bisschen kitschig ist. Ich liebe diese beiden Verbrecher. Ich finde diese Gewalt, die man sieht, schon sehr explizit und fast schon zu heftig. Habe ich als 10-Jähriger nicht so gesehen, als ich die Filme das erste Mal gesehen habe, die ab 12 sind, wohlgemerkt. Nee, zumindest doch 10. Mit 10 müsste ich die gesehen haben und den ersten wahrscheinlich. Damals hat das ja noch immer so lange gedauert, vom Kino bis zur VHS und so bis ins Fernsehen.
Ja, war ja auf jeden Fall.
Ja, es waren ja dann Jahre immer dazwischen.
Ja, 2 bis 3, ja.
Ja, und aber ja, also Fakt ist auf jeden Fall, One Love geht raus an Kevin Allein in New York oder zu Hause oder wo auch immer.
Ah, diese Weihnachtsfilme sind großartig. Ticket für 2 mit John Candy und Steve Martin, riesiger Film. Kevin Allein in New York, Kevin Allein zu Hause. Wir sind keine Engel mit Humphrey Bogart und Peter Ustinov, Wahnsinnsfilm. Also Weihnachten bei den Griswolds, ich liebe diese Filme ja auch auf jeden Fall.
Schöne Bescherung.
Ja.
Ja.
Naja, aber wir hatten auch ein Was wäre wenn in der letzten Folge. Und es ist Szenario A geworden und ich bin gespannt, was du da ausgetüffelt hast.
Ja, ja. Vielleicht noch ganz kurz zu Kevin Allein in New York. Sorry, ich muss das noch sagen. Also A hat Donald Trump dort einen kleinen Auftritt, was ein bisschen crazy ist. Damals einfach nur reich und noch kein Präsident. Und ich glaube, das ist ein Trump-Hotel, in dem große Teile des Filmes spielen. Und B, ich meine mal gehört zu haben, dass, und ich bin mir auch nicht sicher bei manchen Aufnahmen, ob es so ist oder nicht, dass das World Trade Center hinterher rausretuschiert wurde. Gleichzeitig gibt es aber eine Szene, in der Kevin eben dann so diese Treppen zu den Twin Towers hochgeht und später ist er auch auf den Twin Towers drauf und dann siehst du einfach, wie gewaltig diese Dinger waren. Also wie krass das ist. Ich habe jetzt in den letzten Wochen relativ viel Zeit damit verbracht, Dokus über 9/11 zu sehen, weil mich das irgendwie nochmal gefesselt hat und ich dann auch nicht mehr weggucken konnte. Es ist halt einfach so. Irgendwie, ich glaube, es geht vielen Menschen so, wenn man sich damit beschäftigt, kann man damit nicht aufhören. Und bei mir war es so, ich hatte so eine Phase, wo ich so 9/11 irgendwie Content mir angesehen habe, um irgendwie, keine Ahnung, Reportagen, Interviews mit Leuten, die es irgendwie rausgeschafft haben und so weiter und so fort. Und es ist einfach eine super heftige Geschichte. Also es ist wirklich so berührend, was dort alles passiert ist, welche Schicksale, was das einfach für ein riesen unbegründetes Glück war, wenn da manche Menschen es rausgeschafft haben aus dem 40., 50., 60. Stock. Es gibt so, also diese Twin Towers, die waren ja sozusagen ummantelt von Scheiben. Ich habe mal eine andere Doku gesehen, das war über einen Fensterputzer der Twin Towers. Ich weiß nicht, ob es der Nord- oder Südturm war. Und das Reinigen aller Fenster hat insgesamt einen Monat gedauert.
Ja, das ist crazy. Ja.
So viele Fenster. Also das war so sein Hauptberuf, einfach Fensterreiniger. Und auch in diesen Höhen und so, was das alles bedeutet, total crazy. Jedenfalls waren halt wie soll man sagen, so zwischen diesen Fenstern solche Balken, ja, so, weiß gar nicht, wie das richtig architektonisch ausgesprochen oder ausgedrückt wird, gibt es einen Fachbegriff für, wie solche Leisten im Prinzip, die waren schmaler als ein Türrahmen, ja, also was hat so eine Standardtür, 80 Zentimeter, 90 Zentimeter oder sowas, keine Ahnung, die war ein bisschen schmaler als das und da gab es einzelne Leute, die versucht haben, eben weil sie keinen Weg durchs Innere gefunden haben, haben sie versucht halt nach draußen irgendwie den Weg zu machen und die haben sich da so reingequetscht. Die haben, also das ist scheinbar auch bei erfahrenen Profikletterern so ein Weg, wenn du halt in irgendwelchen Klippen bist und du bist gefangen zwischen zwei Felsen sozusagen, dann kannst du dich sozusagen, presst du deinen Rücken an die eine Felswand und mit den Beinen, ja, so mit den Füßen dann so an die andere und so schaffst du es dich dann so langsam runter zu bewegen und scheinbar gab es manche Leute, die das auch selbst so probiert haben und das ist einfach nur entsetzlich, wenn man das alles sieht. Puh, ja, wollte ich gerade noch loswerden, weil ich eben diese Bilder, also diese Faszination für den Film teile ich aber auch mit diesem Entsetzen, was so diesen Tag betrifft.
Ja gut, jeder, der da alt genug war, weiß, was er an dem Tag gemacht hat und hat dann wahrscheinlich auch den Nachmittag und Abend vor dem Fernseher gesessen. Also ich habe es auf jeden Fall. Abgefahrener Tag. Man wusste, da ändert sich gerade global gesehen einiges. Und da gerät gerade einiges in Ungleichgewicht. Aber jetzt bin ich gespannt, was für ein Szenario du ausgewählt hast oder was du da gemacht hast. Also ja. A wurde gewählt, wie gesagt.
Ja, sorry, ich wollte jetzt auch nicht das 9-11-Fass aufmachen, aber es hat jetzt irgendwie zusammengepasst. Und das war nicht ausgesprochen. Wer weiß, wann ich hier wieder über Kevin allein zu New York spreche. Deswegen musste das noch loswerden. Fabian, was wäre, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen diesem Podcast und unserer Freundschaft? Wofür würdest du dich entscheiden?
Ja, dann natürlich Bye-Bye-Podcast.
Ich habe mit dieser Antwort gerechnet und ich wusste auch schon im Vorfeld bei dieser Frage, dass die gewählt werden muss sozusagen. Alles andere wäre irgendwie auch, das wäre dann auch, also die Fragen meine Frau auch zu albern.
Aber also ich sag mal so, ne, es würde mir mittlerweile wirklich schwerfallen, auf den Podcast zu verzichten, auch wenn ich manchmal vergesse, dass es ihn gibt, tatsächlich immer noch. Und der Podcast ist ja mittlerweile auch eine große Facette unserer Freundschaft, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber natürlich kann es nur diese eine Antwort geben. Das ist ja ganz logisch.
Ja, das ist die beste Antwort, ja. Das sehe ich ganz genauso.
Und da ist es leider ein Was-wäre-wenn-Szenario, über das man gar nicht lange reden kann.
Ja, sorry. Aber trotzdem ist so, trotzdem, weiß ich nicht. Also auch wenn man mit der Antwort schon rechnen konnte, finde ich, ist es halt auch eine legitime Frage, die man zu stellen.
Ja klar, auf jeden Fall.
Das wäre schon scheiße. Also muss man schon echt sagen, wenn wir jetzt plötzlich von heute auf morgen, und vielleicht können wir dieses Ding dann doch noch ein bisschen so skizzieren gedanklich, von heute auf morgen den Podcast nicht mehr hätten. Glaubst du, uns gingen die Themen aus?
Wie meinst du jetzt? So
für so freundschaftlich?
Nee, glaube ich nicht. Aber
nee, das glaube ich auch nicht, aber es wäre schon, also es würde schon echt was fehlen, ne?
Es würde was fehlen, das auf jeden Fall, klar. Ja, krass. Auf jeden Fall ein interessantes Szenario, aber wie gesagt, eins, was man sehr, sehr leicht beantworten kann.
Ja, was auch nicht passieren wird. Also von daher.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Ja.
Hast du sonst noch was mitgebracht?
Nee. Du?
Ich habe einen Track der Woche, ja.
Das ist übrigens, das wäre, also vielleicht zur Info, wenn es diesen Podcast nicht gäbe, dann würde Fabian mir noch mehr Underground-Rap rüberschicken, also Zert und mir wohlgemerkt, ja. Und die der nette Herr auch immer nur über YouTube-Links schickt. Niemals irgendwie nutzerfreundlich über Spotify, dass man die irgendwie sich...
Benutze
ich weiß, die gibt es halt da nicht, ne? Ja, und die gibt es da wahrscheinlich auch nicht.
Und die gibt es da auch größtenteils einfach nicht. Ja. Hm. Ich hab euch ja neulich das für mich persönlich beste Album vielleicht eines der besten Alben ever geschickt. Du hast natürlich wahrscheinlich wieder nicht reingehört, weil du immer Angst hast vor Underground-Sachen.
Warte mal, nee, wir hatten über K neulich gesprochen. Was hast du noch? Was war das?
Ich hatte die Gruppe geschickt, ein Album.
Ach so, die. Ja, habe ich nicht. Nee, aber da war es echt das YouTube-Problem.
Das musst du, aber das ist ein absolutes, tu dir selber den Gefallen und hör es dir an.
Ja, aber das Problem ist tatsächlich, YouTube läuft ja nur offscreen. Also onscreen. Ich muss ja sozusagen das Video sehen.
Ja, ja,
es nervt. Und das ist halt für mich, und da ich das Handy nicht immer mit mir rumschleppen möchte oder sowas, weißt du, mit In-Ears wäre das was anderes.
Ja, da sind wir, wie gesagt, bei dem Problem, gibt einfach viele gute Musik nicht auf Spotify. Aber vielleicht gibt es den Track der Woche. Und zwar ist das von Cage, über den wir schon gesprochen haben. Absolute New Yorker Underground-Hip-Hop-Legende. Der Track Blood Boy, also Blutjunge, der ist sehr interessant. Den hat er geschrieben, als er als Jugendlicher in einer Psychiatrie quasi war, geschlossene Psychiatrie. Also Cage hatte auch ein relativ crazy Leben, in Würzburg geboren als Sohn von einem amerikanischen Soldaten, der dann quasi seine Stelle bei der Armee verloren hat, weil er drogensüchtig war. Und Cage hat in irgendeinem Interview beschrieben, wie er schon mit 8 Jahren seinem Vater quasi mit so einer Gürtel die Venen abpressen musste, damit er sich Heroin spritzen konnte oder dem auch die Spritze setzen musste, weil er selber nicht mehr geschafft hat. Also mit das ist natürlich für so ein 8-jähriges Kind super, super prägend. Und der hat dann auch die ein oder andere psychische Störung entwickelt daraus, und war auch lange als Jugendlicher auf irgendwelchen Therapien angewiesen, in irgendwelchen Einrichtungen quasi. Und in der Stony Lodge hat er dann eben diesen Track Blood Boy geschrieben, um seine Depression und seine Angststörungen metaphorisch aufzuarbeiten. Hat er quasi sich überlegt, was schränkt mich am meisten ein im Leben, und das ist eben die Depression und die Angststörung. Und er hat das dann quasi so umgedichtet, dass dieser Blood Boy quasi eine Krankheit hat, die ihn immer konstant bluten lässt. Also das ist... Und dass er deswegen keinen Anschluss findet im Leben, zu Freunden, zu Frauen, weil er halt ausgestoßener ist, weil er immer blutet, und hat das quasi als Metaphorik für seine psychischen Probleme genommen. Fand ich sehr, also das finde ich ist einfach eine krasse Metapher und auch einfach ein super krasser Track. So.
Ja, ist tatsächlich eine krasse Metapher. Übel. Also ich bin nach wie vor noch im Kopf mit dieser Drogengeschichte mit seinem Vater. Ja, das ist
crazy. Weißt du? Also
ja, und wenn ich jetzt diese Metaphorik aufgreife, muss man sich auch fragen, wer hat denn sozusagen die erste Verletzung zugefügt? Wer hat ihm denn den ersten Schnitt versetzt sozusagen, dass er blutet, weißt du?
Ja, 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 ja.
Ohne das jetzt, ohne Gericht spielen zu wollen. Also der wird auch, also ich glaube, viele Menschen tragen ja auch gewisse Dinge mit sich, weswegen die überhaupt erst Drogen nehmen. Und der wird auch seine Themen gehabt haben.
Also der wird seine Themen gehabt haben.
Das will ich nicht verurteilen.
Aber wie gesagt, das ist, ich glaube, Cage ist so ein Typ, wenn der Musik nicht gehabt hätte und auch diesen Underground-Ruhm in den frühen 2000ern, der hätte sich wahrscheinlich suizidiert, weil der auch einfach ein beschissenes Leben hatte. Ist dann zur Mutter gezogen nach New York, eben zu einem Stiefvater, der ihn nicht akzeptiert hat, der gewalttätig war. Und ich glaube, da hat einfach immer sehr viel Ablehnung eine Rolle gespielt. Und viel Kunst erwächst nun mal aus krassem Schmerz. Also wenn man das so sieht. Ne? Und das ist in seinem Fall definitiv so gewesen. Und er hat seinen Schmerz dazu genutzt, einer der prägendsten Gestalten dieser New York Underground-Szene zu werden, auf jeden Fall. Hat das zumindest künstlerisch irgendwie was Gutes zutage gefördert, aber man wünscht natürlich trotzdem niemandem so ein Leben zu haben.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist von außen betrachtet immer romantisch und auch immer irgendwie, sage ich mal, aus so einer Entertainment-Perspektive auch interessant, sich anzuhören oder sich diese Bilder vor Augen zu führen, wenn das halt im gesprochenen Worten irgendwie erzählt wird. Dann hat das ja auch immer irgendwie sowas leicht voyeuristisches, wenn du dir solche Lebensgeschichten anhören kannst. Aber du hast ja einen gesunden Abstand, machst es mit deinen Kopfhörern im wohligen Zuhause, ja. Aber wir haben ja auch in der Stockpot-Folge über die Bedeutung von Hip-Hop gesprochen. Und ja, also auch hier wieder das ein klarer Beweis. Also ich weiß, Hip-Hop wird von vielen von euch da draußen nicht gehört oder ihr findet es schrecklich und entsetzlich, weil man halt nur so diese auch sehr männlich geprägte Domäne halt sieht mit diesem ganzen Macho-Gehabe, dem Bling-Bling und bla bla. Aber unterm Strich ist es auch für viele ein Rettungsanker gewesen und ein Orientierungspunkt. Das ist einfach so. Also das ist, Hip-Hop ist für viele Menschen einfach auch Medizin.
Ja, voll. Also definitiv, ja. Definitiv. Aber da sind wir jetzt wieder zu weit in der Stockbrot-Diskussion, aber es ist einfach, es stimmt, ja.
Ja.
Und es gibt super wirklich, es gibt wirklich oft diese Geschichten, wenn es einem schlecht geht, wenn man irgendwie eine schlechte Zeit hat, ob das jetzt Liebeskummer ist oder einfach generell irgendeine schlechte Phase im Leben, dann findest du manchmal ein Lied, wo du das Gefühl hast, der Interpret hat dir aus der Seele geschrieben und hat deinen aktuellen Schmerz zu Papier gebracht. Und du verlierst dich darin und du findest Trost darin. Und halt, Cage war für mich immer jemand, wo ich viel Trost gefunden habe und wo ich ähnlich wie bei K auch immer so eine Verbindung gespürt habe. Und deswegen einfach ein Interpret, der mir sehr im Herzen liegt. So, aber jetzt genug davon.
Ja, ist aber cool. Cool, dass du den hast. Ich glaube, den gebe ich mir jetzt gleich.
Gibt dir den, das ist wirklich, ja. Es gibt auch ein sehr, sehr geiles Themenalbum, das auf den Film Nachtfalken von Sylvester Stallone aufbaut.
Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe.
Den muss man nicht gesehen haben. Es gibt auf jeden Fall gibt's ein Album auch von Cage und K-Muteo, auch so ein Underground-Produzent und Rapper. Und dieses Album heißt Nighthawks, also Nachtfalken, und basiert auf diesem Film und erzählt halt quasi eine Geschichte über das gesamte Album. Ist auch sehr, sehr geil. Kennt keine Sau, aber ist sehr, sehr geil.
Ja, glaube ich dir. Das Coole ist ja bei dir, dass du, wenn du sowas hörst, ja auch immer dir diese Geschichten auch komplett immer reinziehst, ne? Also ich bin ja immer so ein bisschen technisch und musikalisch getrieben, wenn ich mir sowas anhöre und achte nicht immer ausschließlich auf die Texte, aber bei dir ist es anders. Du versinkst ja richtig in diesen Erzählungen auch, ne?
Ja, meistens ja. Also es geht manchmal auch anders, aber ja, klar.
Ja. Vor allem bei Scooter, Hyper,
Vor allem, how much is the fish?
Aber zum Thema, und damit kann man jetzt hier wirklich dann auch schließen, zum Thema Sylvester Stallone-Filme, die man nicht gesehen haben sollte oder vielleicht doch. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt, aber das wäre für mich so, das ist eigentlich so ein, sag mal schnell, wie hießen die nochmal, wie hießen die Pleasures nochmal von Ofenkäse?
Guilty
Nicht Hidden
Pleasure.
Pleasure, Guilty Pleasure, warum vergesse ich es nochmal? Ein Guilty Pleasure von mir, und zwar der Film Flucht oder Sieg mit Sylvester Stallone und Pelé in der Hauptrolle. Ein Fußballfilm mit Sylvester Stallone. Kennst du?
Gott sei Dank nicht, aber vielleicht werde ich das noch ändern, ja.
Ja, du hast jetzt Angst, weil du an Shaolin Soccer denken musst, den ich dir angedreht
Grauenhaft,
habe.
grauenhaft, ja. Naja,
Gib dir den mal.
ich gebe mir den vielleicht. Ich gehe jetzt ins Bettchen als allererstes und ja, gib mir den vielleicht morgen. Für heute bleibt mir nur Tschüss zu sagen.
Ciao und danke fürs Zuhören.
Ciao.